Du hörst den Podcast. Ja, das stimmt. Auf den du Bock hast.
Hab ich total Bock drauf, ja.
Was für ein Podcast?
Von Julia und Ariane ist der Podcast.
Frohes neues Jahr, ihr kleinen Mäuse da draußen, ihr kleinen 21er Mäuse. Wie geht's, Ariane? Wie geht's dir? Hey, frohes neues dir.
Hey, frohes neues Jahr. Mir geht's wieder ganz gut. Schwierige
War
Zeiten
so schlimm.
Liegen hinter uns. Ja, doch, ich musste viel mitmachen, aber jetzt bin ich wieder halbwegs rehabilitiert, dank frühem ins Bett gehen.
Warst du gestern auch so um 8 dann schlafen, oder?
Ja, das ist ja allgemein bekannt, dass ich unter Insomnia leide und nicht schlafen kann, aber ich lag dann wie gelähmt im Bett, hab natürlich dann gewartet bis 1, 2, vorher sollte man auch nicht schlafen. Aber bin jetzt wieder halbwegs fit, sitze hier mit Kaffee, ich bin in Ulm, also ihr lieben ZuhörerInnen da draußen, wir sind separat unterwegs. Julia in Berlin, ich in Ulm, ich bin im Arbeitszimmer, wo bist du, Julia? Und jetzt kommt die große Enttäuschung.
Jetzt kommt die große Enttäuschung, ja, ich bin nicht im Bierzimmer, ich bin heute mal im Wohnzimmer. Weil da wohne ich halt auch und nicht im Bierzimmer, wie fälschlicherweise vermutet wurde, dass ich da wohne. Nein, es ist ein bisschen kalt im Bierzimmer gerade. Ich habe gerade keinen Bock auf Frieren. Also auch wenn ich da so ein Heizgerät drin habe, aber irgendwie, ja, habe ich jetzt keinen Bock in die Kälte raus und wieder rein. Und deswegen habe ich gesagt, komm, heute mal gemütlich vom Sofa runter. Ist doch der 2. Januar, da kann man sich sowas doch mal gönnen.
Aber ich muss halt immer ins Bierzimmer in die Kälte, wenn ich da bin. Das fällt mir jetzt gerade auf. Also, es gibt also immer die gemütliche Alternative, die zu
Leuten als du da warst, war es ja noch richtig kuschelig warm. Ey. Jetzt haben wir hier Minusgrade in Berlin. Minusgrade und eiskalten Wind. Es wird die ganze Zeit Schnee versprochen, aber bisher Enttäuschung.
Die Regierung hält wieder mal die Versprechen nicht. Wer hat es versprochen?
Lügenpresse.
Lügenwetterbericht. Merkel in der Neujahrsansprache gesagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich verspreche euch auch in Berlin am 2. Januar Schnee, der kommt runter, da könnt ihr Schlitten fahren, das wird richtig geil, aber um 8 wieder, hey, müsst ihr erst um 9 daheim sein eigentlich, oder?
Wir müssen gar nicht daheim sein, wir haben keine Ausgangssperre hier.
Echt? Das ist eine Lüge, es gibt deutschlandweite Ausgangssperre.
Nö.
Ach so, okay, die gilt für euch nicht.
Ich weiß nicht, ich habe davon ehrlich gesagt nichts mitbekommen.
Echt nicht? Also ich glaube, Julia, ganz ehrlich, ich glaube, von 21 bis 5 Uhr ist Deutschland weite Ausgangssperre. Und wenn du da rausgehst, dann zahlst du 500 € Strafe.
Nee, hier gibt es keine Ausgangssperre. Ich google es gerade nochmal, ist gut, dass ich mich hier so richtig auskenne hier. Aber
das ist ja mies. Wir haben sogar 20 Uhr plötzlich, also eine Stunde früher als die Bayern, was mich extrem aufregt, wo ich denke, was soll das denn? Und ich meine, 20 Uhr, da schließen halt erstmal die Geschäfte.
Ja, okay, hier gibt's halt eine Ausgangsbeschränkung. Das heißt, also ich meine, es ist ähnlich. Ich meine, man darf halt nur raus für Einkäufe, Behördengänge, Arztbesuche, Pflege von Angehörigen.
Ja, Julia, das ist eine Ausgangssperre. Das gilt auch für dich. Das wäre nämlich krass gewesen, wenn sie sagen, Berlin nicht. Warum Berlin nicht? Weil da die Politiker wohnen. Die haben ja keinen Bock drauf. Nur der Rest der Republik.
Aber hier steht nichts von irgendwie nachts nicht rausgehen. Hier steht auch keine Uhrzeit oder sonst was. Also man darf spazieren gehen, man darf auf dem Spielplatz, man darf
auch nach 21 Uhr.
Auch nach 21 Uhr darfst du spazieren gehen.
Das halte ich für ein Gerücht, das werde ich nochmal recherchieren.
Ja, recherchiere ruhig, aber ich, ja.
Oder steht da halt nur für Julia Gammes Martin gilt es nicht und das wird auch bei Google auf ihrem genau. Laptop dann so angezeigt, damit sie kein, okay, krass.
Also hier ist wirklich, hier kann man wirklich spazieren gehen. Wir waren auch gestern viel unterwegs und auch nachts, also ich meine Silvester, durftet ihr dann Silvester nicht rausgehen oder was? Oder gab's
Julia,
da dann
das ist der Grund, warum ich so fertig bin, dass du ja bis 5 Uhr jetzt immer Party machen musst. Also ich habe das oft, dass ich um 3 Uhr will ich heim, aber dann heißt es halt Ausgangssperre. Dann musst du bis 5 Uhr weitersaufen, deswegen bin ich so fertig jetzt.
Ja gut,
verstehst
okay.
Verstehst du? Also das, ich glaube, es gab so eine Lockerung an den Feiertagen. Da durfte man dann von einer Feier auch noch nach 20 Uhr zurückgehen. Aber dann war die Lockerung wieder weg. Und das heißt, seit dem 27.12., muss ich jede Nacht bis 5 Uhr durchmachen, bevor ich heimkomme. Und das finde ich hart. Das hinterlässt Spuren im Gesicht, an der Leber. am Charakter und es kann jetzt so bei mir nicht weitergehen. Deswegen werde ich jetzt auch wenn es abgedroschen klingt, das neue Jahr muss für mich mit weniger Alkohol, mehr Arbeit, Disziplin, Sport und Detox beginnen.
Ja, das wollte ich auch sagen eigentlich. Wollte ich dir auch raten, ehrlich gesagt. Also, dass da nee, mal. Ja.
Aber Julia, ich meine, du hast das auch verfolgt. Ich habe das ja für einen guten Zweck gemacht.
Stimmt.
Es ist hier kein egoistisches Gelage in irgendeiner Form. Also zum Beispiel Weihnachten habe ich mich total zurückgehalten. Aber dann, da waren halt einsame Menschen, die Geburtstag hatten. Die muss ich in meiner Wohnung aufnehmen. Und dann, wie gesagt, können die vor fünf nicht gehen. Jetzt wäre ich ein schlechter Gastgeber, wenn ich die alleine da sitzen lasse. Also Gin Tonic. So ging das tagelang. Dann das Crowdfunding, Toni Tortellini. Du bist ja selbst auch schon sehr nervös geworden. Du bist Teil des Teams. Ich bin fast durchgedreht.
Ich habe deswegen dann angefangen zu trinken, weil ich so aufgeregt war.
Es ist ja irgendwann hängen geblieben, eine sehr lange Zeit auf, ich weiß nicht, so 20.000 irgendwo. Es ging nichts voran. Und ich habe da Videos hochgeladen, bla. Dann kam Bruno Brasiliani, hat einen guten Schub erreicht. Dann hing es wieder so durch. Ich weiß nicht, mir fiel nichts mehr ein. Dein Video dann hat am Schluss richtig noch mal eine Welle ausgelöst. Und dann an dem Tag plötzlich prasselt es nur so. Da dachte ich mir, hättet ihr das nicht ein paar Tage vorher mal anfangen können? Ich glaube, jeder wollte derjenige sein, der das voll macht. So.
Also halt, du meinst, es haben sich alle zurückgehalten, wie wenn du zum Beispiel sagst, der 10.000. Abonnent auf Facebook kriegt irgendein Geschenk oder sowas. Und ganz dann warten genau. Alle oder entliken sogar nochmal, dann kriegst du erstmal so eine blöde Strategie. Manche nehmen ihr Geld dann zurück und sagen, ich will diejenige sein, die, ja, das ist kacke, das funktioniert so nicht.
Und ich wusste, dass da draußen ein paar Leute sind, die ich auch gut kenne, da wusste ich, dass die nochmal was reinhauen, aber wie gesagt, jeder wollte halt der Geile sein, der es voll macht. Und dann
live ging in der Sendung, aber dann natürlich verkackt, also live in der Sendung ging dann nicht mehr.
Wir haben ja dann gesagt, wir machen jetzt diese Spendengala, okay, wir geben jetzt wirklich alles. Ich habe gesagt, okay, die Kinder singt Lieder. Ich habe selbst meinen Bruder hier, du musst jonglieren. Ich habe alles aktiviert, was ich habe. Ich habe gesagt, Uli, Selbstzerstörung vor laufender Kamera mit Schnaps. Wir machen jetzt einfach alles, um dieses Ding voll zu machen. So viel Energie reingesteckt. Genau, und dann war es mittags schon voll. Genau in dem Moment, als ich meine Sachen eingepackt habe und losfahren will.
Und dann hat man ja auch gar kein Druckmittel mehr den anderen gegenüber, ne? Also das ist ja dann irgendwie...
Ja, ich habe gesagt, Uli, sollen wir jetzt überhaupt das noch machen? Und dann meinte er, na klar, fahr los. Und dann haben wir ja gesagt, das war natürlich ein Fehler, weil immer wenn das 500 € überspringt, trinken wir hier dann Schnaps. Und nicht irgendeinen Schnaps, sondern diese Zwetschge 83 Fass.
Richtig
83,
hart. Richtig hart.
Sie, ja. 37 Jahre alter Schnaps vom Dachboden. Alter, man fragt sich ja, warum ist der noch da? Wenn der gut wäre, wäre der nicht mehr da. Ja, wobei da sehr viel, also ein verstorbener Onkel, sehr, sehr viel Hobby-Schnapsbrennerei betrieben hat, aber gar nicht viel getrunken hat. So. Und der hatte einfach einen ganzen Dachboden, Flaschen über Flaschen hinterlassen. Und es ist jetzt eben an uns gewesen, den aufzumachen. Aber es war wirklich hart. Auf jeden Fall haben die Leute, ich hätte nicht gedacht, dass da noch so viel geht, weißt du? Ich dachte, wir waren irgendwie bei 30.500. Und dann dachte ich, da haben auch echt wenige Leute zugeguckt. Ich dachte mir, da kommen vielleicht noch 1.000 € und gut ist. Und
dann, ja, bei mir war ehrlich gesagt der Empfang total schlecht. Also ich habe es einmal bei auf dem Handy, auf dem Laptop und dann noch irgendwie über den Fernseher, der direkt angeschlossen ist mit dem LAN-Kabel. Aber das war alles so abgehackt und das hat mich tierisch aufgeregt.
Ja, total. Wir wussten, dass es abkacken wird irgendwann, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so früh abkackt. Also man kennt es ja, Silvesternacht, dann irgendwann das Netz bricht irgendwie völlig zusammen, weil jeder schreibt frohes Neues. Meistens aber erst so um 11, 11:30. Aber es hat schon vorher total geruckelt. Aber erstaunlicherweise trotz dieser Sache haben so viele Leute noch gespendet. Und wir mussten, ich glaube, ich habe 6 oder 7 Schnäpse da trinken müssen, allein über die Sendung. Und irgendwann war es ja wirklich...
Aber es hat ja geklappt und es ist ja auch wirklich schön, dass das alles geklappt hat. Weiter werden wir davon in Zukunft noch erzählen. Jetzt noch kurz eine andere Sache, Ariane, Weihnachten. Wie habt ihr Weihnachten verbracht oder gibt es bei euch irgendwelche Traditionen oder sowas? Seid ihr irgendwie so traditionsbewusst? Habt ihr Weihnachten, keine Ahnung, kommt da das Christkind, kommt der Weihnachtsmann? Das ist ja oft immer so ein Unterschied. Christkind oder Weihnachtsmann, schmückt man den Baum, holt man den erst an Weihnachten rein? Ich habe da jetzt so viele verschiedene Sachen gehört, ich bin total verwirrt. Weihnachtsbaum erst am 24. rein und schmücken gemeinsam oder schmücken den die Eltern heimlich, ohne dass die Kinder das mitbekommen? Was ist da?
Also du meinst jetzt so regionale Unterschiede oder so. Also bei mir ist die, ich mache ja gar keine Traditionen hier groß mit, aber also bei meiner Familie war es immer so, tatsächlich erst am Tag, du siehst den Weihnachtsbaum erst am 24. und kommst dann erst rein und da sind die Geschenke. Huhu, dann musst du erst essen und das irgendwie abwarten und dann machst du auf. So, ich bin jetzt auch aus keiner sehr religiösen Familie, das heißt, da ist nicht viel mit Gottesdienst und normalerweise ist es ein riesen Familiengelage. Und das ist ja eigentlich das Schöne immer, dass alle zusammenkommen, dann hast du es auch schnell weg. Also ich habe sehr viele Verwandten und dann sagst du halt, einen Tag gehst du dahin, einen Tag gehst du dahin, einen da. An diesen 3 Tagen siehst du eigentlich die komplette Verwandtschaft mal. Oder eigentlich sind es eher 4 Tage und dann ist es auch weg. Aber dieses Jahr war es jetzt ja so beschränkt, dass du dann eigentlich, wenn du alle sehen willst, dann müsste ich noch bis Mitte März jeden Tag einen treffen. Da habe ich jetzt natürlich auch keinen Bock drauf. Dann ist auch so ein bisschen der Witz weg. Und dann so die Kernfamilie, ja, okay, die siehst du ja eigentlich eh immer. Eigentlich ist bei mir Weihnachten eher dieses, die Cousine, die in Hamburg wohnt, den Onkel.
Die sonst nicht zu Hause sind, dass die dann mal zurückkommen, ne?
Die nur einmal im Jahr siehst, dann, die siehst du dann halt. Und die siehst du jetzt halt nicht. Oder auch die Oma zum Beispiel. Ich wollte die Oma auch besuchen, aber das war natürlich echt ein Kampf jetzt. Wer kriegt die Oma? Ne? Ich habe gesagt, ich nehme die Oma, ich will die zum Kaffee trinken haben. Dann haben die gesagt, nein, du kriegst die Oma nicht. Du meldest dich voll selten, du bist voll viel unterwegs. Ich bin gar nicht viel unterwegs, ich habe Lockdown. Also dann gewinnen den Kampf halt die Onkel, weil die einfach stärker dran, die sind näher dran. Die haben die Oma für sich behalten. Ich habe gar nichts von der Oma gekriegt. Nichts, nur ein Telefongespräch.
Okay. Toll.
Ja, insofern, nee, Weihnachten, aber es gibt die Tradition, hier ist mehr Christkind. Süddeutschland, Bayern,
Christkind. Okay, Weihnachtsmann kommt nicht, sondern Christkind. Ja, das habe ich nämlich auch von meinen Nachbarn hier gehört, die auch so, die ganze Familie geht so, also die gehen so spazieren und in der Zeit wird dann irgendwie der Weihnachtsbaum aufgebaut und das Christkind war da und das Fenster ist offen und keine Ahnung. Ich habe von dem Christkind noch nie was gehört. Ich finde, das ist, weiß nicht, ist das irgendwie aus der Bibel entstanden oder ist das irgendwie, keine Ahnung, woher kommt dieses scheiß Christkind?
Das scheiß Jesus, Julia, das ist Jesus.
Jesus ist Christkind,
gecheckt.
Oder was?
Ja, klar.
Hä, aber Jesus sonst? Christus ist doch das Christkind und dann müsste das doch das Kind vom Christkind sein.
Nein.
Nein? Okay.
Nein. Also das
wie
ist
Jesus,
einfach so.
Jesus kommt Geschenke bringen, oder was?
Jesus persönlich bringt uns Geschenke.
Okay, in Spanien wäre es Jesus. Aber also okay.
Genau, du feierst ja die Geburt von dem Kind und das Kind bringt dir praktisch gleich Geschenke.
Das kann doch gar nicht laufen. Das ist total. Hast du mal du hast mehrere Babys schon gesehen. Die können gar nichts. Die sind völlig lebensunfähig.
Das ist ja nicht irgendein Baby. Das ist der Sohn Gottes. Denk mal nach, ey. Das hat voll die Skills, die andere Babys nicht haben. Verstehst du? Das ist schon special. Sonst würden wir auch nicht jedes Jahr so einen riesen Zauber
machen. Das ist der Harry
Zauber
Potter
machen.
Von den Kindern so.
Ah, ja,
der
freilich.
Harry Potter, der Zauberlehrling unter denen.
Mann, hör auf, alles in Frage zu stellen. Ey.
Na gut, okay,
ey.
Sorry.
Außerdem ja, Weihrauch, Myrrhe. Das sind ja der kriegt ja gleich auch coole Geschenke und mit diesen, wie sagt man, Kräutern kann er fliegen.
Geil. Ja, das ist eine gute Theorie, finde ich gut. Der raucht das Zeug und dann bringt er die Geschenke.
Klar, wenn du mal auf Myrrhe gewesen wärst, wüsstest du einfach, dass dein Fehler möglich ist.
Ich hatte einen harten Weihrauchtrip mal vor einer Zeit in so einer Kirche in Italien, aber ja, also ich glaube, Myrrhe ist noch härter. Da habe ich mich noch nicht dran getraut, das ist mir zu krass. Das ist mir einfach zu krass.
Aber weißt du, was ich gemacht habe, weil ich krass bin? Einfach, weil es Rock'n'Roll ist und es verboten ist. Ich bin einfach in die Kirche gegangen, dieses Jahr, an Weihnachten.
Gehst sonst nie hin, aber du dachtest, jetzt bist du so Punk.
Nie. Ja, der Witz war, ich merke einfach, das ist stärker als ich. Ich bin an so einer Kirche vorbeigelaufen dann, bei so einem Spaziergang. Und dachte einfach, alle regen sich doch gerade auf über Leute, die jetzt in die Kirche gehen. Das ist doch, bin direkt reingegangen, es ist stärker als ich. Und dann drinnen, okay, gar keine große Überraschung. So, ja, Altarfenster, Kerzen und so. Aber dachte ich einfach, warum mache ich das? Es ist stärker als ich. Ich gehe auch nachts raus, weil es dann verboten ist. Und das Witzige ist, habe mir voll was zurechtgelegt. So, ich bin so voller Wutrede, will, dass die Polizei mich anhält. Aber die sehen mich und ich glaube, die spüren das und die halten mich gar nicht an. Verstehst du? Dass ich so voll, ich muss arbeiten gehen, ich habe 3 Kinder, 2 studieren, ich muss das Geld verdienen. Ich verstehe die, dass ich so voller Wut schon so die Straße lang laufe. Und dann sind die halt so, schönen guten Abend. Ja. Also der Rock'n'Roll, der bringt auch nicht mehr viel heutzutage.
Ja, das Blöde ist halt auch, wenn man so prominent ist wie du in Ulm, dann wird man halt auch schnell erkannt und die Leute sind dann schon milder. Also es ist schon so eine unfaire, Ungerechtigkeit, sage ich jetzt mal, weil die Prominenz immer, immer besser behandelt
Julia, wird. Du behauptest, dass du überhaupt keine Ausgangssperre hast und fängst an mit Ungerechtigkeit, ganz ehrlich. Ganz dünnes Eis.
Also ich behaupte es nicht nur, ich habe hier wirklich keine. Ich habe es gerade nochmal recherchiert. In Brandenburg ist Ausgangssperre. Das heißt, da, wo meine Eltern gerade leben, da gehe ich nicht hin. Aber in okay. Berlin ist keine Ausgangssperre. Es ist keine Ausgangssperre.
Aber in Brandenburg, die kennen ja die Ausgangssperre schon von früher noch. Also für
ja,
die
eben.
Ist jetzt
also
nicht so
die,
schlimm.
Die können da total gut mit leben. Die wissen, wie das funktioniert. Die Berliner an sich sind da, obwohl Berlin war umgeben von einer Mauer. Die wissen auch, was eine Ausgangssperre ist.
Ja, aber du darfst machen, was du willst, aber nur bis da drüben halt.
Ja,
so.
Genau.
Das ist, ihr wisst es halt, mit Grenzen umzugehen sozusagen.
Wir kennen unsere Grenzen.
Genau. Hey, du kannst völlig eskalieren, aber da vorne ist Schluss.
Genau.
So halt.
Ja, nee, also.
Aber so bist du ja auch.
Genau, ja, ich weiß, wann Schluss ist. Also, das weiß ich schon. An Silvester war bei uns um 17:30 Schluss. Das
ich
war
dachte,
ein bisschen,
du hast ganz alleine gefeiert, hast doch so ein Video hochgeladen. Das hast du also alleine durchgezogen bis 17:30.
Ja, das habe ich ganz alleine bis um 6 Uhr morgens. 17:30 habe ich Alarm. Nee, ja, hier ist es dann spontan noch eskaliert irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, das kann halt passieren. Berlin, crazy place. Da kann man auch mal spontan eskalieren. Ja, und Weihnachten war bei uns auch nicht so spannend.
Ja. Weihnachten ist generell ja nicht so spannend. Deswegen, wenn ich jetzt dazu zu unserer Rubrik kommen kann, muss ich ja, ich sag's ehrlich, die Droge der Woche.
Die Droge der Woche.
Bei mir ganz klar Schnaps. Von Weihnachten, Wodka über diese vereinsamten Geburtstagsfeiern, Gin, dann Silvester, Zwetschge 83, war bei mir. Und ich meine, wir haben ja jetzt 2 Wochen keinen Podcast gemacht. Das heißt, Droge der Wochen, bei
der
mir
2 Schnaps. 2 Wochen Schnaps, oh je.
2 Wochen Schnaps. Und ich bin auch also durch.
Okay. Ja, ich habe weniger getrunken, ich habe mehr gegessen. Also ich habe das irgendwie, aber ich habe wiederum sehr, sehr viel Schnaps ins Essen reingemacht. Also das hat sich dann wieder so ein bisschen aufgehoben, weil ich habe dann irgendwie, ja, dann gab es halt irgendwie Rehbraten, Rehrücken und so habe ich zu Weihnachten gemacht und dann halt mit ordentlich, ich glaube mindestens eine Pulle Rotwein so rein in die Soße. Dann gab es irgendwie Entenbrust mit Weinbrand Soße und also überall im Essen war irgendwie Schnaps drin. Ich glaube, das habe ich ein bisschen kompensiert. Dadurch, dass ich nicht so viel selber getrunken habe, habe ich dann irgendwie alles so ins Essen reingekippt. Aber okay. Ja, mein Gott, also irgendwo muss es halt wieder reinkommen. Es muss ja auch weg. Ich meine, es sammelt sich hier voll viel Zeug irgendwie an. Man kriegt ständig irgendwas geschenkt und kauft irgendwie, also hier, der Mann, der hier lebt, der hat auch ständig irgendwie so Bedürfnisse. Der sieht irgendwo im Fernsehen oder so, sieht er irgendwie eine bestimmte oder in einer Zeitschrift eine bestimmte Rumsorte und dann muss die halt direkt bestellt werden. Und dann haben wir hier einfach mal einen Schrank voll mit verschiedenen Rumsorten, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber die müssen halt auch irgendwann getrunken werden. Die werden auch nicht besser. So. Mhm. Und ich opfer mich dann da halt auch gern. Kein Problem.
Besser er trinkt rum, als dass er rumhängt oder rumzockt oder
rumhurt. Rumhurt zum Beispiel.
Rumfickt, rum.
Ja, nee, ist
spackt.
Auch gut.
Nee, dann lieber rumbestellen.
Ja, finde ich.
Oder
find
als dass er anders rum.
Und dann rummachen. Genau.
Er hat ja schon mal selber rumgemacht.
Aber nur mit mir.
Ach so, ihr habt beide rumgemacht. Was für einen?
Stroh rum. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum?
Unten rum. Aber wäre das nicht ein guter Name für einen Rum? Du nennst ihn unten.
Unten rum. Gibt es bestimmt schon, oder? Hat sich
meinst
bestimmt
du?
Irgendein Vollspacko hat sich das schon ausgedacht.
Komm, wir machen das so eine ganze Selektion. Unten rum, andersrum, hinten rum. Alle diese verschiedenen Rums. Rums, Bums.
Finde ich gut.
Und das können wir dann verkaufen. Und dann weißt du, bist du
also
eher so
finde,
hinten rum oder unten rum?
Also ich habe jetzt gerade mal untenrum gegoogelt und Rumsorte untenrum gibt es noch nicht. Aber es gibt zum Beispiel den TUS untenrum, Bunte Liga Aachen, sehr witzig, ein Verein. Und dann kommt direkt der Online-Artikel von T-Online, Rasur, wo man heute rasiert sein sollte. Ja, okay.
Was ist mit dem Warum? Ist auch gut, oder? Einfach nur War. Also wir machen den War, den unten, den anders und den hinten rum.
Okay, ja, finde ich gut. Verschiedene Rumsorten. Vielleicht müssen wir uns da mal so ein
Für Wortspielfans.
Ja. Generell Schnaps für Wortspielfans finde ich gut. Der Gin des Lebens und so, da kann man doch eine schöne Reihe machen eigentlich.
Ich glaube, den gibt's schon, oder?
Gin voll.
Ginger, Gin.
Gin. Ja. Gin des Lebens.
Also ich bin.
Ja, also auf jeden Fall finde ich Wortspiel-Schnaps finde ich gut.
Ich habe ja schon mal erwähnt, was die Abkürzung war von diesem. Was war das? Der. Oh Gott, schon wieder vergessen. Weißt du, wo ich beim Falkenstein draußen war? Das habe ich, glaube ich, im ersten Podcast erzählt.
Dieser komische.
Was man bestellen muss, dass man einen. Ach so, Zwetschgenwasser. Nein? Ach, okay, ich fällt mir wieder ein.
Hören wir nochmal rein in den ersten Podcast. Hört doch nochmal in den ersten Podcast.
Natürlich, ZW. ZW war es. Dass sie immer gerufen haben, ich glaube, ich habe es im Podcast erzählt. ZW, und ich das lange nicht verstanden habe. Was denn? Bis es klar wurde, Zwetschgenwasser. So. Und das hätte ich ja eigentlich, das war ja auch ein Zwetschgenwasser, was ich jetzt in Beinfurt trinken musste.
Hast du vergessen, ZW zu schreien?
ZW. Nee, es stand ja immer auf dem Tisch. Und ich bin jetzt eben, ich dachte mir aber, irgendwie ist es auch schön, ich bin in einem Alter, wo ich für 250 Euro netto Zwetschgenwasser trinke. Ich meine, wer kann das von sich behaupten? Vielleicht.
Und damit Geld verdienen. Ich meine, das ist halt auch. Viele Leute geben Geld für Schnaps aus und du verdienst es so. Also ich meine, auch bei unseren Wunschkonzerten ist es ja auch, wir machen das ja nicht zum Spaß, diese ganze Schnapstrinkerei. Ich finde, das ist ja auch Arbeit. Und man muss auch überlegen, dass auch der nächste Tag dann im Arsch ist und man dann sich irgendwie regenerieren muss. Das ist auch nicht so schön. Naja, aber auf jeden Fall,
fürs Wunschkonzert. Warte, jetzt habe ich dich gerade nicht gehört. Also fürs Wunschkonzert, finde ich, muss man mal ganz klarstellen, dass es nicht nur fast eine Woche Vorbereitungszeit ist, für die Songs zu lernen, üben. Ein Tag Hardcore-Stress und die Show und der nächste Tag ist eben auch noch kaputt. Das heißt, wir opfern wirklich mindestens 7 bis 8 Tage. Einer von uns hat noch eine harte Reise in den Knochen. Ich sag mal 12 Stunden, 14 Stunden Minimum. Und dann. Da geben wir alles. Ich glaube, die Leute spüren das. Und unser letztes Wunschkonzert ist ja auch im Nachhinein sehr gut angekommen, sehr gelobt worden. Die Leute haben sehr viel gespendet. Das war cool. Also ich muss
sagen,
Punschkonzert war ein schöner Abschluss für eine. Das war ja dann sogar unser 8. Konzert, ist mir aufgefallen.
Wahnsinn, ja.
8. Und jetzt pass auf, jedes Mal 25 bis 30 Songs gelernt. Jetzt rechne das mal aus.
Ja,
auf was kommst du da?
Viel.
Auf was kommst du da, Julia?
Auf einen Marathon. Also ich würde sagen, wir müssen mal das längste Wunschkonzert der Welt machen und dann kommen wir ins Guinness-Buch der Rekorde. Das sollte das Ziel sein.
Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Repertoire von einer, ich sag mal, einer mittelmäßigen Cover-Mucker-Band beisammen. Also 8 mal 3 ist 24. Das sind, ich sag mal, ist ein bisschen viel, 30 waren es nicht mehr. Sagen wir mal ungefähr 200 Songs, die wir gelernt haben. Aus allen Genres, darunter natürlich auch eine Weihnachtsnummer. Wir könnten also in so einer Billo Strandbar spielen für Touristen täglich. Das haben wir jetzt
auch. Also das wäre ja jetzt sowieso mein nächster Vorschlag, zu sagen, das nächste Wunschkonzert mit Sommerhits aus Spanien. Also dass wir sozusagen zu meiner Familie fliegen und dort, das haben wir ja letztes Mal schon vorgeschlagen, so ein Sommerstrandkonzert. Ich bin total dafür, zu sagen, Livestream von der Strandbar mit Sommerhits, aber im Winter, um die Leute fröhlich zu stimmen.
Aber wie ist die aktuelle Temperatur?
Aktuell sind es dort so um die 15 Grad.
15 Grad, ja, okay, du meinst, das reicht. Also es reicht vielleicht für ein T-Shirt.
Ja.
Aber Bikini kann ich nicht durchziehen bei 15 Grad.
Nee, aber ich meine, es wäre schon eine schöne Möglichkeit, einfach so hinten der Strand im Hintergrund. Und dann, also ich bin dafür.
Glaubt halt keiner, die denken dann, dass eine Tapete ist.
Ja, da oder muss halt so einer so mal reinspringen dann am Schluss.
Oder so ein WhatsApp-Hintergrund, die denken halt nur die ganze Zeit, wir verarschen die. Genau, und dann ziehen wir die Sachen aus und springen rein und alle so, what?
Ja.
Das ist witzig.
Das wird der große Knüller. Der große Knüller. Oder dass so ein
Delfin vorbeispringt.
Auch eine gute Idee.
Die Frage ist, welcher. Ja, genau, wie geht's weiter, werden wir sehen. Also Lockdown bis 10.01. ist safe. Ich denke mal, der Januar ist generell mit Veranstaltungen noch nicht so gerade möglich. Wahrscheinlich bis Mitte Februar. Aber vergiss nicht, wir müssen auch eine Sitcom jetzt drehen. Jetzt wir haben noch einen Termin im Februar. Aber dann, danach könnten wir sagen, Mitte Februar fahren wir runter. Dann ist es vielleicht schon wärmer.
Ja, auf jeden Fall.
Mitte Februar, Malaga, ich bin dafür. Also versuch schon mal, habt ihr in der Verwandtschaft eine Strandbar? Also ich habe jetzt bisher noch keine
aber
Strandbar.
Vor dem Haus von meiner Family ist ja direkt eine, die gehört, glaube ich.
Die Hipsterbar. Weißt du,
die Hipsterbar, genau. Mhm. Die sind sehr, sehr nett und auch befreundet so mit, mit meiner Family, da mit meinem Vater. Und da könnten wir mal auf jeden Fall mal nachfragen. Wenn die da ein gutes WLAN haben, könnte man das mal an den Start bringen.
Aber es ist wahrscheinlich jetzt auch alles geschlossen, oder? Wie ist die Lockdown-Situation in Spanien? Gastro?
Du kannst ins Restaurant gehen. Also ich habe gestern ein Foto von denen bekommen. Da stehen die irgendwie direkt vor einer Strandbar. Und da war meine Oma dabei, meine Cousine, meine Tante, genau, mein Vater, mein Bruder. Also sie standen
das heißt,
da so Familien.
Jetzt ist es lockerer da als bei uns. Weil
naja,
ich glaube, schon gar nicht mehr durch.
Ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, Restaurants sind jetzt über die Feiertage geöffnet gewesen. So.
Okay. Das ist natürlich geil, weil das ist bei denen, also weißt du, Restaurant natürlich. Das ist dann so Systemrelevanzdiskussion. Bei uns geht es dann halt ab, Kirche ist so das Entscheidende. Und in Spanien ist halt so, hey, also ohne Paella, sorry.
Ja, obwohl die Spanier auch sehr katholisch sind. Ne? Also da ist auch schon Kirche, glaube ich, ein ganz krasses Thema. Aber ja, gut.
Aber Essen ist halt trotzdem auch Italien.
Essen ist auch wichtig.
Da musst du, wenn der Konditor schließt, dann ist kurz vor Weltkrieg. Also das ist das Letzte, was so offen bleibt.
Ja.
Finde ich gut.
Definitiv.
Julia, wir quatschen hier ohne Ende und haben noch nicht mal, Droge der Woche haben wir geschafft. Aber wir wollen auch noch andere lustige Sachen ansprechen. Was ist denn hier Geschichte andersrum?
Geschichte andersrum habe ich was vorbereitet.
Geschlechtertausch. Geschichten andersrum erzählt.
My Fair Gentleman. Musical. Beziehungsweise ist es ja nicht unbedingt nur Musical. Es ist ja basierend auf einem Buch, Pygmalion.
Singst du das jetzt komplett durch oder sprichst du?
Weil ich würde es jetzt komplett durchsehen. Nein, ich glaube, es wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn wir in einem Ort wären.
Und ein paar Hits könntest du vielleicht schon ansingen. Die großen Hits, die hast du
drauf. Die großen Hits, okay.
Es grün zu grün.
Na klar.
Und mehr gibt es ja auch nicht.
Genau, das ist der eine große
Hit. Der eine große Hit, den möchte ich schon kurz hören. Okay, dann hau mal raus. Geschichten andersrum.
So. Professorin Henriette Higgins, eine angesehene Philologin und Phonetikerin, trifft nach einem Opernbesuch auf dem Blumenmarkt bei Covent Garden in London oder beziehungsweise man verlegt es ja, wenn man in Deutschland spielt, auch oft gerne nach Berlin. Da versuche ich jetzt mal so ein bisschen gleichwertige Orte und Geschichten zu finden.
Berlin finde ich gut, ja.
Genau, Opernbesuch auf dem Blumenmarkt. Wo haben wir hier einen Blumenmarkt? Am Zoologischen Garten. Auf den Blumenverkäufer Elias Doolittle, Eliza, Elias, ich habe es jetzt mal so gegendert. Seine kraftvoll vulgäre Sprache. In der englischen Fassung ist es ja immer mit so einem Cockney-Akzent so. Und im Deutschen eben oft mit Berlinerisch oder in Österreich mit so Wienerisch. Bei Wienerisch kenne ich mich jetzt nicht so aus, deswegen Berlinerisch. Verstehe auch nicht, warum Berlinerisch, aber na gut. Finde ich auch mal gut,
nee, wenn es dann. Das verstehen?
Ja, eine schwäbische Variante fände ich zum Beispiel auch mal gut. Zum Beispiel, wenn der Elias Schwabe wäre. Und dann kommt, ja, egal. Also, das so fängt es schon mal an. Und die Professorin Henriette Higgins nimmt das als Anlass, diesen Blumenverkäufer, und bezeichnet das als die Deformierung der Muttersprache. Sie glaubt, dass der Mensch nicht über die Herkunft, sondern die Sprache sich definiert. Und selbst ein Blumenjunge wie Elias könne seinen Standard verbessern und ein anerkannter Mann sein, sogar einen respektablen Blumenladen führen, sofern er richtiges Deutsch spräche. Elias ist von der Vorstellung total verzaubert und er hat auch nicht viele Wünsche, zum Beispiel nur ein Zimmerchen irgendwo mit nem Sofa drin sowieso und Gasbeleuchtung, oh oh, wäre dit nicht wunderschön. So, er muss jeden Tag um den Lebensunterhalt kämpfen. Zudem seine Mutter, Ariane Doolittle, den Namen habe ich ganz zufällig gewählt, muss er auch noch durchbringen, die sich regelmäßig auf seine Kosten durchs Leben schlägt. Frau Doolittle hat es auf eine gewisse Art geschafft, nach ihrer Fasson zu leben, was sie mit zwei Saufkumpaninnen gehörig feiert. Sie weist jede Verantwortung und Moral von sich und lebt in den Tag hinein. Anders Elias. Elias will mehr und taucht daher bei der Professorin Henriette Higgins auf, um Sprachunterricht zu nehmen. Die Sache ist Higgins kaum einer Diskussion wert. Und da schlägt aber ihre Freundin Mrs. Pickering eine Wette vor. Wenn es Higgins gelänge, innerhalb von 6 Monaten aus Elias einen Gentleman zu machen, übernähme sie, also Mrs. Pickering, die Kosten der Ausbildung. So, Elias Abschlussprüfung soll der Diplomatenball im Hotel Hilton sein. Higgins nimmt die Wette an, Elias bekommt ein Zimmer in ihrem Haus zugewiesen und es beginnt eine schwere Lehrzeit bei der eingefleischten Junggesellen, Sellin. Elias muss von morgens bis abends Sprechen üben, wird von Higgins ruppig und herablassend behandelt, so dass der Unterricht eher einer Dressur gleicht. Darüber kocht Elias vor Wut und träumt von Rache. Wart's nur ab, Henriette Higgins, wart's nur ab, deine Tränen werden fließen, nicht zu knapp. Dieser Song, großartig auch. Dann gelingt es Elias, gelingt der phonetische Durchbruch. Er spricht G statt J, er sagt I statt E und nicht I, sondern Ü. Also et grünt so grün, hat er vorher gesagt. Und dann kommt es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich glaub, jetzt hat er's. Ich glaub, jetzt hat er's. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Das wird euphorisch gefeiert und der völlig aufgedrehte Elias kann in der Nacht nicht schlafen und singt das großartige Lied. Ich hätte getanzt heute Nacht, die ganze Nacht, heute Nacht und so weiter und so fort. Nun muss Elias den Testlauf der feinen Gesellschaft bestehen. Henriette Higgins und Mrs. Pickering wählen das Pferderennen auf der Trabrennbahn Mariendorf aus. Elias hält strenge Vorgaben für die Konversation. Ihm wird erlaubt, über das Wetter und die Gesundheit zu sprechen. Doch auch diese scheinbar unverfänglichen Themen bergen ihre Tücken. So berichtet Elias der feinen Gesellschaft im besten Hochdeutsch, dass sein Onkel abgemurkst worden sei. Oder schockiert das Publikum, indem er beim Pferderennen sein Pferd mit dem Ausruf "Lauf schneller oder ich streu dir Pfeffer in den Arsch" anfeuert. Das waren damals, also ich meine, das ist schon ein bisschen älter, das Ding. Es war natürlich ein sehr harter Satz, also da haben die Leute schon komisch geguckt. Da müsste man vielleicht auch ein bisschen noch dran feilen an den Texten, wenn man das jetzt so ein bisschen in die moderne Welt holen wollen würde. Sein unkonventionelles Auftreten beim Pferderennen beschert ihm eine Verehrerin aus besseren Kreisen, und zwar Friederike Ainsworth Hill, sehr angetan von dem hübschen und erfrischenden Elias. Sie beginnt an seiner Straße zu patrouillieren, in der Hoffnung, dass Elias einmal das Haus verlässt. In der Straße, mein Schatz, wo du wohnst, singt sie die ganze Zeit, also Friederike. Außerdem schreibt sie ihm Liebesbriefe und schickt Blumen. So. Der Angebetete bekommt davon nicht viel mit, sprechen kann er zwar nun, aber seine Bildung lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Als der große Abend heranrückt, vermag Elias beim Diplomatenball im Hilton zu brillieren. Er verzaubert durch sein außergewöhnliches und anmutiges Wesen und es wird gerätselt, wer denn der schöne Fremde sei. Die ungarische Phonetikerin Professorin Kapati, eine ehemalige Schülerin von Higgins, versucht Licht ins Dunkel zu bringen. Zu Henriette Higgins und Mrs. Pickering lautet ihre Diagnose: so sauberes Englisch spricht man nur im Deutsch spricht man nur im Ausland. Da hakt die Sache ein bisschen, muss ich sagen, mit diesem Englisch-Deutsch. Also so sauberes Deutsch spricht man nur in Hannover, würde es jetzt mal so umschreiben. Ihrer Meinung nach ist Elias der Prinz von Niedersachsen. Am selben Abend beglückwünschen sich Higgins und Pickering gegenseitig für die gelungene Arbeit. Sie klopfen sich auf die Schulter und feiern ihren Triumph. Elias fühlt sich übergangen. Er wurde dressiert, er hat funktioniert, doch der Ruhm geht allein an die Professorin Henriette Higgins, für die er die Wette gewann. Er gibt Higgins zu verstehen, wie sehr er sich missachtet und erniedrigt fühlt. Auf die Frage, was nun aus ihm werden soll, wirft Henriette ihm Undankbarkeit vor. Sie meint, er sei ein dummes Kind und ist umso erstaunter, als Elias am nächsten Tag verschwunden ist. So, zusammen mit Friederike die vor Higgins Haus Wache hält, besucht er jenes Viertel Berlins, in dem er noch vor einem halben Jahr zu Hause war. Doch er wird nicht mehr erkannt. Für einen Blumenmann ist er zu fein, aber für einen feinen Herrn fehlt ihm das Geld. Elias fasst den Entschluss, selbst Phonetik zu unterrichten und Friederike zu heiraten. Als Professorin Henriette Higgins mit diesem Entschluss konfrontiert wird, muss sie erkennen, dass sie Elias vermisst. Was Elias hört, da er wegen einiger Sachen nochmal zurückgekommen ist. Und My Fair Lady endet im Musical sehr versöhnlich, bleibt jedoch offen. Während im Original ist es so, gibt es so eine formulierte Auflösung, also dass Lisa Freddy tatsächlich heiratet, in diesem Fall Elias Friederike. Und der Musical-Komponist schreibt aber, ich weiß nicht, ob Schauer recht hat. Es gibt ja ganz viele Endungen in diesem Musical. Das Schlimmste ist, glaube ich, da hatten wir auch mal drüber geredet, Ariane, dass Higgins dann Eliza heiratet. Kann das sein? Gab es doch auch schon oft so dieses Ende, oder?
Also ich glaube, so habe ich es in Ulm gesehen, als ich zuletzt My Fair Lady sah. Ich glaube, da haben sie am Ende geheiratet und das war echt ekelhaft.
Das finde ich das Widerlichste, genau, wenn dieses junge Mädchen...
Ich habe halt ganz laut Buh, Hashtag MeToo gerufen, was man halt so macht im Theater. Ja, ja.
Zu Recht. Aber also ich finde, ich weiß auch gar nicht, was da die beste Endung wäre. Ich glaube, das beste Ende wäre einfach, Eliza eröffnet einen Blumenladen und wird erfolgreich... macht, wenn man jetzt in der modernen Welt, sie macht so einen Online-Blumenhandel, da gibt es doch so mehrere Online...
Fleurop.
Genau.
sie wird selbst ihre Fahrradfahrerin bei und trägt ihre Blumen zu den Leuten nach Hause, die mit App bestellen, ist super fortschrittlich.
Genau. Es gibt doch ihr diese Blume 2000 oder sowas oder Blumando oder irgendwie sowas. Oder
Blumen Group gibt es auch.
Blumando gibt es und Blumy Days oder sowas, wo dann irgendwie so ein Strauß 50 Euro kostet und der wird dir dann so zusammengestellt. Dann kannst du auch so ein Blumenabo kannst du bestellen und dann kommt irgendwie einmal im Monat ein Strauß geschickt. Ja, irgendwie sowas macht, würde ich mir vorstellen, macht Eliza dann in der modernen Welt. Die würde dann so ein Start-up gründen in Friedrichshain und dann irgendwann ist sie auf einem krassen Magazin als Wirtschaftsgröße des Monats. So.
Ja, die Frage ist dieses Prinzip, die Frau aus der unteren gesellschaftlichen Klasse, die praktisch aber durch sehr herausstechende Schönheit irgendwie entdeckt wird. Das ist ja
das Aschenputtel-Prinzip.
Genau, sie ist sehr schön, aber irgendwie eben super arm und dann kommt eben der Prinz oder irgend so ein wohlhabender Mensch und holt sie da raus.
Ja.
Genau, und sie wird dann aufgehübscht und kriegt eine Krone auf und dann plötzlich kann sie da gesellschaftlich aufsteigen. Das ist ja heutzutage immer noch ein Prinzip. Viele Frauen verfolgen das ja sogar, dass sie sagen, ich lasse mich operieren, hier Instagram, ich bin voll Beauty und dann hole ich mir einen Fußballspieler oder einen anderen C-Promi und steige dann so auf und
Dieses Sugar Daddy-Ding, hast du mir da nicht von dieser Reportage erzählt? Haben wir die auch schon mal im Podcast besprochen?
Haben wir, glaube ich, auch erwähnt.
Diese Sugar Daddy-Reportage, wo sich Frauen dann eben so über so eine App so einen Sugar Daddy suchen können oder so, ne? Der sie finanziell aushält und dafür geht sie aber mit ihm mal essen oder auch mehr.
Genau, und das ist ja dann eben die Frage praktisch, ob du deine Jugend und Schönheit als in die Waagschale wirfst und jemand anderes hat halt Geld und vielleicht keine Jugend mehr und sehnt sich danach und das wird dann so verdealt, was ja so ein bisschen ekelig ist und die Frage ist halt andersrum, er findet es ja auch statt, also es ist ja, das ist jetzt nicht gerade ein positives Zeichen des Feminismus, aber im Grunde hast du ja auch zum Beispiel ältere Frauen, die nach Jamaika fahren und sich da so einen jungen Callboy unterprivilegierten Typen im Studium unterstützen, der dann auch für gewisse, Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, du hast ja immer diesen, ja, quasi gesellschaftliche Unterprivilegiertheit, die du dann mit Attraktivität und Jugend irgendwie ausgleichen kannst. Und das Ganze ist halt
klar.
Auch noch so romantisch zu verpacken, ist halt so das Komische.
Also es ist halt Klassismus und Rassismus direkt gepaart irgendwie. Also das ist auch, sieht man auch immer wieder irgendwie so Fotos von schwarzem Mann in Unterwäsche und dann so Frauen, die das dann so posten, ha, diesen Schoko-Weihnachtsmann würde ich gerne mal vernaschen oder sowas. Was irgendwie in deren Augen nett gemeint oder süß gemeint sein möchte, aber total daneben ist und total rassistisch. Und das eben gepaart dann mit so einem Klassismus und auch so einem hier, wir Weißen, kommen so ein bisschen, ja, so dieses Wohl, dieses Gönnerhafte, dieses Wohltäter-Ding, aber was irgendwie nicht weit weg vom Kolonialismus ist irgendwie. Also ich finde, es ist irgendwie super nah dran an dieser.
Ja, du hast ja vor allem, ich meine, dieses Sextourismus in Asien, was ja auch Standard immer so war, älterer Mann macht Reise nach Thailand, ja, keine Ahnung. Aber es ist halt auch das Gleiche, wenn halt ältere Frau macht Reise nach Jamaika. Also ist halt quasi austauschbar. Es geht halt immer darum, der die Kohle hat, darf bumsen. Und das ist ja halt, wenn du jetzt auch noch sagst, wir machen ein Musical draus. Und am Ende, nein, es ist halt, wie gesagt, unser romantisches Weltbild ist halt irgendwie anders gestrickt. Wir wollen halt nicht, dass es nur pure, wie sagt man, ein purer Deal ist. Und die Frage ist halt, ist sowas wie dieser Lolita Sugar Daddy Club nicht im Grunde ehrlicher, aber es ist halt auch eklig. Ich schwanke da auch zwischen, du darfst ja auch die Augen nicht verschließen vor der Realität, und wenn ein Mann reich ist und er hat einen Porsche und er geht in eine Bar und er legt seinen Tisch auf, seinen Schlüssel auf den Tisch.
Tisch auf den
gibt
Schlüssel.
Es gibt sehr viele Frauen, die sagen, hallo, egal, sozusagen dieses Kapital zu besitzen, macht ihn attraktiver. Und du kannst aber auch als Frau nicht abstreiten, dass eben, wenn du sehr gut aussiehst und dich da auch ein Stück weit pimpst, dass das eben auch so eine Währung ist. Und wenn du dann mit den Silikonhupen und dem Gucci-Kleid reingehst in die Bar, ist es auch genau so eine Ansage.
Es ist halt nicht nachhaltig oft. Also ich finde es halt oft irgendwie so zu kurz gedacht, ne? Also weil irgendwie so nach solchen finanziellen und äußerlichen Sachen zu gehen, das sind ja alles sehr vergängliche Dinge und auch nicht wirklich Dinge, die dich an diesen Menschen, ja. Also manche Leute zwingen sich ja dann auch, also wenn man sich dann wirklich menschlich überhaupt nicht eins ist, dann ist es natürlich totaler Quatsch. Aber da, weiß ich nicht, denken halt viele Leute dann nicht dran. Ist mir auch wurscht, ich bin nicht so und du bist nicht so und ich hoffe, dass...
Doch, ich bin schon so. Also ich spare ja auch sehr viel Geld, um dann rechtzeitig zu sagen, mein Porsche, ich bin
dann
bereit.
Dann einen Typen angeln, der...
Ja, so einen 15-jährigen, minderjährigen Assi, genau wie ein Mayfair Gentleman dann, dass ich sage, hey, deine Sprache ist nicht so gut, ich bin eine studierte Frau und habe ein großes Haus, komm doch mal rein, ich bringe dir Deutsch bei und dann schauen wir mal.
Sehr gut.
Guck, wie eklig es ist.
Das ist super eklig.
Ja, ja, super.
Aber eklig. Es ist halt andersrum echt oft so, also muss ich auch sagen. Es gibt auch, auch so diese Heiratsvermittlungen, es gab ja ganz oft auch so Reportagen im Fernsehen, so Typen suchen sich, also über so eine Agentur sogar, also es ist ja wirklich ein großes Geschäft, über so eine Agentur dann irgendwie in Polen eine Frau, heiratsfähige Frau zu finden und zu treffen, und dann werden die da so von Frau zu Frau gekarrt mit einem Dolmetscher, die können kein Englisch, er kann kein Polnisch und so, es ist echt ganz gruselig und ganz furchtbar. Ich meine, wenn am Ende alle glücklich sind, ich möchte nicht sagen, aber ich finde es echt, also es ist mir total zuwider und auch liegt mir total fern, so ein Ding. Aber vielleicht ist man auch irgendwann so verzweifelt, dass man dann eben zu solchen Mitteln greift, keine Ahnung. Vielleicht haben sie es auch schon jahrelang über andere Plattformen oder sonst was so im Leben probiert und dann...
Das ist immer die Frage, ab wann die kapitalistische Ausbeutung des Menschen sozusagen, du kannst es ja immer so hindrehen und sagen... Okay, wow, in Indien, irgendwelche Kinder müssen Sachen nähen. Aber ansonsten hätten die gar kein Geld und würden verhungern. Dann wird es dir immer so verkauft wie besser als nichts. Und wenn du sagst, hey, die Frau in Rumänien, sie hat keine Schulbildung, sie hat keine Zukunft, für sie ist es voll cool, nach Deutschland zu kommen und einen ekligen alten Sack zu heiraten, ist für sie besser. Dann denkst du, ja, okay. Es ist halt immer so die Frage, weißt du, Not oder Elend. Aber ich meine, du wolltest auch keinen Podcast machen, weißt du, und wolltest auf der Bühne stehen. Und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? Wir müssen alle das machen, was wir machen müssen. Und das ist nur der Anfang. Jetzt machst du einen Podcast. Vielleicht bist du bald auf sugardaddy.com und sagst, ich bin über 30, geht
das? Suchtpotenzial sucht einen Sugar Daddy oder zwei.
Wir haben, weißt, ehrlich gesagt...
Wir sollten das vielleicht machen in Form von... wir haben viele Sugar Daddies und Mummies, das sind unsere Fans, muss man ja dazu
Julia,
sagen.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ganz dünnes Eis. Da sind Leute, die geben uns Geld...
Um, weil wir so sexy sind.
Nein, es ist halt keine sexuelle Dienstleistung. Es ist halt die, die Entertainment- und komödiantische Dienstleistung, aber auch wir machen es für Geld.
Tanzt, ihr Nutten, der König hat Laune. Nein, es ist ja in beidseitigem Einverständnis und wir machen ja auch nichts, was wir nicht wollen. Wir sind
möchtest du immer den Spagat machen? Julia, manchmal bist du halt auch und sagst, puh, ich bin heute müde, ich möchte keinen Spagat machen, aber du machst ihn halt.
Ich hab keinen Bock
mehr. Du machst die Beine breit für Geld, Julia. Und zwar richtig breit, breiter als andere.
Ja, so ein Spagat ist schon eine heftige Sache, ja. Also, Kann ich auch nicht immer machen.
Und es ist auch irgendwann vorbei vielleicht, dass du sagst, ich schaffe es nicht mehr.
Ja, und dann irgendwann ist man zu alt, um die Beine breit zu machen.
Tja, noch geht's.
Noch geht's, ja.
Noch bist du stretchy, Gummis.
Noch bin ich gestretched, ey. Aber irgendwann bin ich halt ausgeleiert und dann geht's vielleicht auch wieder. Man weiß nicht.
Geht's wieder.
Ja, dann geht's wieder. Dann kann ich wieder voll...
Ich würde sagen, Geschichte andersrum war jetzt doch ein recht ausführlicher Exkurs. Ich finde es schön. Ich habe ja, wie gesagt, in My Fair Lady Boo und Hashtag MeToo gerufen. Ich frage mich, was es draußen mit den Leuten macht. Schreibt uns mal, wenn ihr, was ihr für Gefühle hattet bei My Fair Gentleman und gebt uns gerne Vorschläge raus für weitere Genres.
Ach so, und dann wollte ich dich noch fragen, wie würdest du das besetzen? Ich habe ja, meine Traumbesetzung wäre ja bei diesem Musical oder so. Ich fänd ja Gerburg Jahnke als Henriette Higgins fände ich ja großartig. Vielleicht dann Lisa Feller als Pickering, Mrs. Pickering. Fände ich super witzig. Und jetzt ist die große Frage, wer ist Elias?
Elias Mbarek.
Elias, stimmt.
Perfekter Typ.
Stimmt, das wäre mega witzig.
Ein heißer Typ, der so ein bisschen so eine Street-Credibility hat.
Ich habe sonst gedacht, Kurt Krömer wäre auch gut. Kurt Krömer als Elias Doolittle und wird dann eben von Gerburg Jahnke zu richtiger Sprache. Die sagt dann, hör mal, Junge, sprech mal ordentlich. Ja. Und Kurti sagt so, ey, ich weiß auch nicht, was die von mir wollen, junge Frau.
Aber eher so. Kurt Krömer ist zu alt.
Fänd ich lustig. Aber warum, also ich meine ganz ehrlich, warum nicht so, man muss ja nicht so typmäßig besetzen. Ansonsten könnte man Felix Lobrecht auch nehmen.
Ja, das finde ich besser.
Felix Lobrecht also als Elias Doolittle.
Jünger sein, bisschen und hot muss er natürlich sein.
Aber Felix
sein.
Lobrecht ist dann schon, glaube ich, eine gute Wahl. Felix Lobrecht und Gerburg Jahnke. Das ist, ich meine, damit machst du das Theater voll.
Ja, schon mit Felix Lobrecht machst du mehr als ein Theater voll. Also ich würde sagen, wenn man das Ganze in Berlin wäre dann, wir können es ja so wie Caveman machen, dass es in jeder Stadt mit einer verschiedenen Besetzung läuft und wir kassieren.
Finde ich gut.
Also zum Beispiel
ja, geil.
In
also ich würde mal sagen, falls da draußen irgendein Theater, Theater ist, die Simon uns Pierce inszenieren lassen. Finde ich auch gut. Also in München,
Stuttgart.
Münchner Raum. Lisa Fitz und Simon Pierce in München.
Ja.
In Stuttgart?
In Stuttgart machen wir Teddy.
Stimmt. Und wer ist die Frau?
Ich.
Du bist zu jung.
Ich bin nicht jung. Okay, doch. Ältere, bisschen älter.
Was ist denn so eine bekannte Schwäbin, die so in Baden-Württemberg...
Duida und Diesel.
Ah, stimmt. Dann kann die eine Higgins sein und die andere Pickering. Ist doch super.
Genau.
Richtig gut.
Und Teddy oder Özcan machen halt dann den Elias und dann bräuchte man natürlich vielleicht, ich weiß nicht, in verschiedene, weil wir bräuchten noch was im Osten drüben, da weiß ich nicht.
Olaf Schubert.
Ein sexy junger Sachse.
Ein sexy junger Sachse, da würde ich sagen, nehmen wir doch. Da
fällt mir jetzt wirklich niemand ein.
Sexy junger Sachse. Ja gut, es könnte halt einer von Zärtlichkeiten mit Freunden.
Ah,
Julius
so
Fischer, André so Herrmann, Ossis.
Das ist jetzt mega traurig. Und ältere Sächsin, da müssen wir dann, wir kennen ja Olaf Schubert, wir fragen ihn einfach nach der perfekten Besetzung. Er kann es dann inszenieren.
Dann fragen wir ihn einfach mal.
Und so
dann hier der Aufruf, der Aufruf an alle Theater deutschlandweit, also wenn ihr wollt, dass Suchtpotenzial My Fair Lady inszeniert in der Version
My
andersrum.
Fair Gentleman, ja.
My Fair Gentleman. Ariane macht die musikalische Leitung. Ich mache Regie, Schauspielarbeit. Dann, wir sind ein super Team. Wir suchen uns noch jemand coolen für Kostüme und dann geht's ab. Also gerne bucht uns, wir inszenieren das für euch.
Gut.
Das wäre richtig geil übrigens, wenn wir so ein Theaterstück inszenieren würden. Mega.
Ja, aber musikalisch müsste man das halt dann eigentlich völlig neu machen. Weißt du, Felix Lobrecht kann auch nicht singen. Das muss dann irgendwie so ein bisschen mehr
Hamilton-mäßig, mehr Hip-Hop. Aber der kann Breakdance.
Aber das ist auch nicht mehr aktuell. Ja, eben. Aber dann passt die Musik nicht. Wir müssen völlig neue Musik schreiben.
Es muss gerappt werden. Der Junge muss rappen.
Du musst mehr, wie gesagt, mehr Hamilton, weniger My Fair Lady denken. Aber
müssen wir echt ein komplett neues Stück einfach schreiben dann. Aber mit der gleichen Basis, Pygmalion von Shaw als Basis, und dann machen wir
dann flutschen auch die Tantiemen.
Mehr My Pferd Gentleman.
Zuppo. My Pferd Lady. Eine Frage hätte ich noch.
Was mit True Crime eigentlich? True Crime.
Ja, wir kommen jetzt zur Rubrik True Crime. Ich gebe voran, ich sag knallhart, ich habe
illegale
Drogen konsumiert an Orten, wie zum Beispiel Schule, aber auch zum Beispiel Familienfeier. So. Ich möchte es nicht so ausführen, aber bei uns in der Mittagspause gab es die Möglichkeit, zu einer Mauer zu gehen. Obwohl es im Westen spielt, meine Jugend. Das war die grüne Wand. Die grüne Wand. Da konnte man so aus der Schule rausgehen, musste man so 10 Minuten über so eine Wiese, Sportanlage, und dann war da so eine, warum eigentlich, so eine, einfach so ein Stück Mauer, Mauerreste. Und da konnte man schön einen durchziehen, das habe ich öfter mal gemacht, und dann in der Mittagsschule tatsächlich auch manchmal den Anschluss verloren ans Geschehen. Die grüne Wand, ich war dabei, und die Taufe von einem Verwandten, Cousin von mir, mein Bruder und ich sind ins Fertighaus gegangen, einen durchgezogen, zurückgekommen und sehr viel gelacht. Das ist mein True Crime, ich gebe es zu. Julia, was hast du zu bieten?
Ja, also ich muss sagen, hier eine, ich weiß nicht, ab wann verjähren so Geschichten? Wie lange muss man da warten?
Wenn du auf die Fledermaus-Geschichte anspielst,
ja,
dann warst du da noch gar nicht straffähig.
Ah, siehst du, okay.
Das heißt, dich, aber vielleicht deine Erziehungsberechtigten, aber ich denke, nach 20 Jahren.
Die heißen ja zum Glück alle, fast alle anders als ich, von daher ist nicht so schlimm. Ja, also ich habe einst in Spanien kam mein Vater, ich war bei einer Freundin, wir haben Film geguckt und er holte mich ab von dieser Freundin und setzte mir was auf meinen Pullover, und ich habe mich gewundert, was das sein soll. Es war so ein schwarzes Ding und dachte, das wäre eine Brosche oder sowas, und es war eine kleine Zwergfledermaus. Diese Fledermaus saß dann da so auf meinem Pulli. Ich habe erst gedacht, scheiße, die ist tot, aber die hat noch gelebt. Mein Vater hat diese runtergefallen, konnte anscheinend nicht fliegen. Sie war anscheinend auch noch sehr klein. Dann haben wir sie mitgenommen und haben sie aufgepäppelt sozusagen. Wie so einen kleinen Spatz, den man sonst mal aufpäppelt, haben wir das mit einer Fledermaus gemacht. Und ich habe die sehr ans Herz geschlossen. Ich habe sie Betty genannt. Ich weiß nicht, ob manchen Menschen hier der Film, relativ unbekannter Disney-Film Fern Gully, ich weiß nicht, ob er auf Deutsch auch so heißt. Ich muss es mal direkt googeln. Christa und 6 Abenteuer im Regenwald. Also da geht es irgendwie um die Zerstörung von einem Regenwald, und da gibt es eben eine Fledermaus, die aus so einem Versuchslabor entflieht, und die hat so Antennen auf dem Kopf, und immer wenn die Antennen so zusammenkommen, dann macht es so bzzz und sie ist eine andere Persönlichkeit, wechselt so die Persönlichkeiten. Und da habe ich die Fledermaus nach dieser Fledermaus Betty benannt. Krass, einfallsreicher Name. Egal. Und ich habe diese Fledermaus nicht mehr alleine lassen wollen, also hat mein Vater dann, bekloppt wie er halt ist, der ist ja auch Biologe und sehr tierlieb, hat dann aber dennoch zugestimmt, dass ich diese Fledermaus mit nach Berlin nehme. Ja gut, gesagt, getan, Fledermaus kam auf ein Bett aus Heu und Stroh, kam sie dann, guck mal, Wäsche ist fertig. hier piept jetzt die Waschmaschine, sorry, kam auf ein Bett in so einen Schuhkarton und ich bin dann damit wirklich geflogen. Und es hat wirklich auch niemanden interessiert. Ich bin ja immer mit so einem Brustbeutel zwischen Berlin und Spanien, das klingt jetzt auch komisch, mit so einem Brustbeutel immer hin und her mit dem Flieger. Und musste umsteigen in Paris, also Frankreich, umstieg. Und im Flieger, im ersten Flieger von Malaga nach Frankreich, habe ich meiner Begleiterin, Flugbegleiterin, erzählt, dass ich in dem Schuhkarton eine Fledermaus drin habe. Und sie hat natürlich angenommen, dass das so eine Spinnerei ist von einem kleinen Mädchen. Und ich habe dann gemerkt, okay, sie glaubt mir das anscheinend nicht. Sie macht so, ja, ja, klar, eine Fledermaus, wie heißt die denn? Und habe ihr dann diesen Schuhkarton geöffnet, habe ihr die Fledermaus gezeigt. Das hat sie nicht so gefreut, muss ich sagen. Und in Frankreich saß ich dann in so einem kleinen Räumchen und dann haben die da ganz lange diskutiert, was sie denn jetzt mit mir machen sollen und was mit dieser Fledermaus passieren soll. Ich glaube, heutzutage wäre diese Fledermaus sofort einkassiert worden. Sie haben sie mir zurückgegeben und dann bin ich von Frankreich nach Berlin geflogen, wieder mit meinem Schuhkarton auf dem Schoß, kam in Berlin an. Meine Mutter und eine Freundin von meiner Mutter haben mich abgeholt am Flughafen und dann habe ich ihr diese Fledermaus gezeigt und sie hat sofort wutentbrannt meinen Vater angerufen und ihn total zusammengeschissen. Ende vom Lied ist, wir wussten dann nicht genau, wie wir die jetzt weiter behandeln sollen, die Fledermaus. Und dann ist meine Mutter mit mir ins Tierheim Langwitz gegangen zu einem Tierarzt. Und da haben wir dann diese Fledermaus abgegeben. Und der hat gesagt, die kommt jetzt in den Zoo. Und ich bin dann immer, wenn ich im Zoo war, bin ich dann im Satz zum Fledermausgehege. Ich weiß nicht, vielleicht hat er die auch eingeschläfert. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass die gar nicht mehr lebensfähig war. Aber die war eigentlich noch gut drauf. Also auch in Berlin ist die gut angekommen, war noch gut drauf. Und ja.
Ich habe so viele Fragen.
Ja, frag.
Die erste Frage ist, ist die rausgeflogen, als du das aufgemacht hast?
Nee, die lag da ganz entspannt. Hat so den Kopf bewegt. Und die ist nicht geflogen.
Zweite Frage. Hast du vielleicht Corona ins Leben? Hat der Mann in Langwitz jetzt in die Fledermaus reingebissen? Vielleicht, ich weiß nicht, Fledermaus ist ein sensibles Thema in diesen Tagen.
Wie alt werden denn die eigentlich? Na, kann schon sein, dass ich das aus Spanien importiert.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass du möglicherweise an der ganzen Corona-Krise schuld bist mit der Aktion. Was krass wäre und auch so ein Karma-Ding, dass es dich später einholt.
Andererseits als Künstlerin.
Ja. Also, nee, ich will jetzt nicht so weit gehen. Es war eine chinesische Fledermaus wohl. Oder man weiß es ja alles nicht mit der Fledermaus. Stimmt es überhaupt? Also, man sagt ja, dass das irgendwie von der Fledermaus auf den Menschen übergesprungen ist, da vielleicht auf so einem Tiermarkt, weil jemand es gegessen hat, das nicht ganz durch war. Die Frage ist nur, du hast ja die Fledermaus nicht gegessen. Du hast nicht mal reingebissen, wie Ozzy Osbourne damals. Du hast einfach die da abgegeben.
Ja.
Und dann ist es nicht mehr deine Verantwortung, wenn dieser Zoobesitzer in Langwitz da reingebissen hat jetzt. Das ist nicht, kann man dir nicht anlasten.
Nö.
Oder was ist mit dieser ganzen Vampir-Sache und so? Ist da, ich weiß nicht, ist da bei dir auch, gibt es da irgendeine Connection? Du hast ja gerne dieses Musical geschaut.
Ich habe das Musical Tanz der Vampire bestimmt 8-mal gesehen. Also ich habe schon eine große...
Batman auch, ist für dich ja auch so ein Sex-Ding.
Ja.
Du hast ja diesen Batman-Anzug
auch für deinen Freund immer. Ich habe also eine große Fledermaus-Affinität.
Kommt bei dir viel vor im Leben, ja. Und viel, hat es da vielleicht schon angefangen. Und jetzt Fledermaus-Corona. Also wir gehen der Sache auf den Grund. Ich finde es jetzt äußerst spannend aus psychologischer Sicht, wie oft in deiner Biografie, die ja noch nicht sehr lang ist, da du ja sehr jung bist, wie oft da die Fledermaus auftaucht. Wir verfolgen das mal ein bisschen.
Ja, stimmt. Und Batman, ich habe ja sehr viele Batman. Also ich habe alle Comics hier, ich habe die Batman, aber die Batman-Box, DVD-Box, ich habe einen Batman-Bademantel. Was noch?
Was ist mit Vampire Diaries und so Geschichten? Oder
nee, das hat mich erstaunlicherweise, aber Buffy im Bann der Dämonen habe ich gerne geguckt, hat jetzt aber...
Was ist mit dieser... Sache bis zum Abendbrot.
Nee.
Geschichte.
Ist mir zu melancholisch. Nee, ist mir auch zu kitschig. Zu kitschig.
Also nicht jeder Vampir turnt dich an.
Nee, nee.
Okay, was ist mit der alte Nosferatu-Geschichten? Bist du da dabei?
Ist schon ein bisschen oll, aber ist auch.
Also ich könnte mir jetzt bei dir auch sehr gut vorstellen, dass du einen Vampir spielen könntest.
Ich wäre ein super Vampir.
Ja.
Übrigens auch eine gute Möglichkeit, für eine Geschichte andersrum mal. So eine Vampirgeschichte. Was ist los mit Tanz der Vampire zum Beispiel, das Musical? Oder generell ist ja eigentlich basiert ja auf dem Film. So diese Gräfin von Krollock und dann kommt dieser junge Mann, der rennt von zu Hause weg.
Mit dem sexy Hals.
Wird von der Gräfin gebissen.
Ja, also ich überlege auch sowieso vielleicht mal dann noch mehr Richtung. Vielleicht kam, also selbst bei Toni Tortellini, vielleicht entwickelt sich die Rolle, dass es, vielleicht ist es auch ein Vampir. Wir wissen es nicht. Möglicherweise ist Jesse auch ein Vampir.
Ich finde, ein bisschen vielleicht, mehr Science-Fiction täte der ganzen Geschichte gut, ja.
Vielleicht in der zweiten Staffel kommt da noch so ein bisschen, ja, solche Elemente rein. Wir werden sehen. Julia, wir reden schon wieder sehr lange.
Das ist eine Stunde schon wieder. Wir sind zu lang. Wir müssen Stadtlandfick verschieben.
Ja, oder wir spielen schnell ratzfatz eine Runde Stadtlandfick.
Und dann kommt das Interview.
Richtig.
Na gut, dann spielen wir jetzt schnell eine Runde.
Fang du mal an mit A zu sagen.
Also, hier kommt Stadtlandfick. Ich sage A.
Stopp.
H. Hatten wir noch nicht, oder?
H wie Harald? Nee, hatten wir noch nicht. Okay, Ort, Beruf, Song mit sexuellem Kontext. Und es geht los.
Oh Gott, oh Gott. Fertig.
Fertig. So, es geht los. Julia, was hast du bei einem Ort mit H?
Hotel. Sexy Ort. Sexy Ort habe ich direkt Hotel. Und ist auch nicht gelogen. Ist nicht gelogen.
Was? Du hattest schon mal Sex in einem Hotel?
Hotelsex ist immer eine gute Sache.
Hotelsex ist der beste Sex. Man muss selber nichts aufräumen hinterher. Genau. Und die abgebrannten Sachen renovieren.
Genau. Man muss nichts aufräumen. Man muss nicht die Betten neu beziehen. Man kann einfach gehen. Und Trinkgeld hinterlassen. Immer Trinkgeld hinterlassen, Freunde. Aber auf jeden Fall, ja, man muss nichts...
Ist ja auch ein gewisser Kick, weil es was Besonderes ist.
Andererseits, ich bin auch so hin und her gerissen zwischen, finde Hotelsex geil, aber finde eklig den Gedanken, dass andere in dem Bett auch schon Sex hatten.
Okay.
Es ist so ein Zwischending, naja.
Komisch, über sowas denke ich gar nicht nach.
Aber echt nicht. Denkst du auch nie drüber nach, dass die Fernbedienungen, dass da oft im Hotel so Männer sind, die sich Pornos reinziehen, dabei einen runterholen und dann diese Fernbedienung in der Hand haben.
Echt? Nee, aber das macht mich ja ein Stück weit eher scharf. Finde ich ja gut.
Uah. Nee, okay. Nee, aber da habe ich echt noch nie drüber nachgedacht. Ja, sowas ekelt mich eher an. Ja.
Nee, da bist du mir... Also ich, für mich ist auch Hotel halt, weil es meistens ja mit... Klar, jetzt, ich meine jetzt nicht das Berufliche, wenn wir Pension Edeltraut sind auf Kleinkunsttour, das macht mich jetzt nicht so scharf, aber halt im Urlaub, das ist natürlich schon, man ist ja so im Freizeitmodus, man hat viel Zeit, man geht vielleicht auch mal früher ins Bett und so weiter. Bin ich dabei? Pass auf, ich habe Ort, Handballturnier und auch das ist nicht gelogen. Handballturnier ist in meiner Jugend schon ein, wie sagt man, so ein Faktor gewesen, da gibt es die Jugendmannschaften, da ist auch mal der SC Bolafingen, aber auch der TSV Herlingen, da mischen sich so ein bisschen die Mannschaften, gerade beim gemischten Cup, dann hinterher wird auch gefeiert. Ich weiß nicht, ob du jemals in deinem Leben so ein Wochenend-Handballturnier besucht hast.
Habe ich nie erlebt. Ich war eher auf Chorfahrten. Aber das ist ungefähr das Gleiche, ja.
Ja, da wird auch gezeltet. Da gibt es zum Beispiel auch das Beach-Turnier oder das Feldhandball im Sommer. Also es ist
und dann
sehr
Sex
schön
im Zelt oder was?
Na klar. Da gibt es viele Möglichkeiten, dass man sagt, die 1:1 Manndeckung nochmal zu üben im kleinen Format. Also Handballturnier, sehr schöne Sache. Julia, kommen wir auch schon zum Beruf. Jetzt würde ich mal vor.
Leg mal vor.
Ich sage natürlich Handwerker. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich schätze, hast du auch Handwerker?
Nee, ich habe jetzt nicht Handwerker, aber ich finde es sehr, sehr gut. Ja.
Find also Handwerker ist eine ganz klare Sache.
Aber ich bin auch bei dir. Ich finde es auch gut. Ich hatte Holzhacker erst auch. Aber ich weiß nicht, ob Holzhacker wirklich ein Beruf ist, ehrlich gesagt.
Ja, aber wahrscheinlich nur in Kanada und Norwegen. Aber Julia, Handwerker, ich meine, das ist nicht ohne Grund, kommt in fast jedem Porno ein Handwerker vor. Das sind einfach Männer,
die anpacken können.
Männer im besten Alter, die geschickt sind, die unterwegs sind und natürlich der Handwerker kommt zu dir nach Hause. Das ist ja auch dieses Ding. Der Handwerker kommt, Ding Dong, Rohr verlegen. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade, war meine Heizung kaputt und
hast einen Handwerker da geholt.
Der da kam, war gar nicht mal so hot, muss ich sagen. Aber als er gesagt hat, der Heizkessel ist durchgerostet und dann auch versprochen hat, das zu reparieren, trotzdem war ich froh. Und der Handwerker ist natürlich, wenn er die Dinge auch repariert, dann auch für einen im Alltag so ein positiver
Erlebnis. Macht man das so ein bisschen aus Dankbarkeit dann auch? Hat man da so Gefühle für den, weil man dankbar ist?
Ja, ich glaube, das ist das gleiche, die gleiche Sexiness, die der Arzt hat, wenn er dich so wiederbelebt, dich aus dem, oder David Hasselhoff, wenn er dich aus dem Wasser rauszieht, ja. Er macht die Herzmassage, du denkst, oh, danke, dass ich lebe, oder danke, dass der Heizkessel funktioniert, und Dankbarkeit ist halt eine gute Basis für Erotik.
Aber es gibt, gibt ja auch Handwerker, die nicht so oft dann in Pornos vorkommen, zum Beispiel Schlüsseldienst, wobei ich ja sagen würde, Schlüsseldienst, da bin ich ja immer am dankbarsten, wenn der kommt. Da würde ich ja schon eher sagen, dem würde ich mir, also vor allem ist es immer sauteuer.
So, ja, so das wollte ich gerade sagen.
Notfallmäßig sagen, der ist sauteuer, und dann habe ich oft überlegt, ich habe aber oft überlegt, ob ich dann lieber Sex anbiete, als da 150 Euro zu zahlen.
Ja, und 150 ist noch ein Schnäppchen, das ist so unverschämt. Ich hatte zum Beispiel zuerst, Vorhandwerker hatte ich Hausmeister. Ja. Der hat ja auch viele Schlüssel dabei, aber da muss ich sagen, die haben meistens so eine furchtbare Schnapsfahne und dieser Blaumann. Nee, also ich bleibe allgemein beim Handwerker.
Was ist mit Handwerkerinnen eigentlich? Es gibt zu wenig Handwerkerinnen. Ich bin dafür, dass auch mehr Handwerkerinnen. Geil. Finden Männer, schreibt uns mal, finden Männer Handwerkerinnen geil? Findet ihr Frauen geil, die wirklich sich auskennen, die Elektrikerinnen oder die halt irgendwie, ja, die Sachen reparieren können, bauen können. So, ich würde mich mal interessieren, ob das andersrum auch so eine erotische Ausstrahlung hat. Also wenn die wirklich was drauf haben. Und die müssen ja, dann gar nicht mal so geil aussehen.
Bei dir ist es ja so, dass du da mit deinen Handwerksposts, wenn du hier schreibst, ich habe hier gerade gehobelt,
ja,
sehr viele Likes bekommst. Es macht die Männer schon scharf.
Meinst du?
Gerade dieses, wenn du dann da sitzt so mit dem Akkubohrschrauber, das macht Typen schon scharf. Okay. Also ich denke, das ist einfach allgemein jemand, der es drauf hat. Ist sexy. Aber was hast du denn jetzt bei Haar? Du hast es noch
nicht verraten. Ich habe Hals-Nasen-Ohren-Arzt.
Oh, okay. Mhm.
Ja.
HNO.
HNO. Weil, ich bin, also wirklich, ich hab da so eine Verbundenheit. Also ich hatte auch schon mal was mit dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Angehender Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ja. Und ich muss sagen, ich finde das auch...
Aber war das mehr so Blowjob-mäßig dann? Oder Hals-Nasen-Ohren... Okay, sorry, nee. Ja, das war jetzt zu...
Nee.
Hat er gesagt, ich muss ja den Hals mal genauer anschauen.
Muss er mal mit der Zunge Mama tasten. Ah. Ich taste mal, wo die Mandeln, ob die Mandeln raus müssen.
Deep Throat.
Okay. Mein Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Nee, ich bin da immer so als Sängerin natürlich, wäre das eigentlich meine erste Wahl gewesen als Partner, weil das wäre eigentlich... Sage ich ganz ehrlich, das hätte mir so viel Geld erspart, so viel Arztgänge erspart, wenn ich da immer so einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt zu Hause hätte.
Also keine Krankenversicherung oder was?
Doch, aber es ist ja einfach, es ist viel einfacher dann zwischendrin. Man hat Halsschmerzen, dann guck mal kurz rein, gib mir mal ein Antibiotikum. So, das hätte viel einfacher gemacht. Und da wäre ich auch dankbar gewesen, hätte auch aus Dankbarkeit vieles getan. Und Hals-Nasen-Ohren-Arzt, auch ein sexy Beruf.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Lol. Was denn mit Song? Pass auf, ich sage ganz klar, super cheesy, super schleimig, aber immer noch ein romantisches Lied. Have I told you lately? Have I told you lately? Es ist immer noch wirklich, es hat auch eine gute Akkord-Harmonie-Verbindung. Es ist ja diese Wald- und Wiesen-Nummer, aber Rod Stewart, es gibt, glaube ich, da 1000 Varianten. Ich finde es geil. Have I told you lately that I love you? Ist immer noch schön. Was hast du?
Wunderschön. Ich habe hier Hand in Hand von den Beatsteaks. Generell, weil dieser Song mich an wirklich viele schöne Momente erinnert und dieser Song was Romantisches hat und eben auch die Beatsteaks einfach geil sind. Anim, ich liebe dich.
Ja, das ist wirklich eine geile Nummer, muss auch zugeben. Tatsächlich, der romantische Hintergrund ist mir gar nicht so, weil es so abrockt, klar gewesen, aber du hast recht. Eine schöne Kombination aus Romantik und Rock'n'Roll.
Genau.
Sehr gut, gefällt mir. Werde ich auch jetzt mal auflegen wieder und versuchen dabei.
Generell, Beatsteaks, die haben ja auch gerade, gerade noch eine kleine Musikempfehlung. Die haben gerade ein neues Album rausgebracht. Sie haben ein Coveralbum haben sie rausgebracht. Und zwar haben sie Songs gecovert, wenn ich das richtig einschätze, nur von weiblichen Künstlerinnen.
Mhm, cool.
Das neue Album. Haben auch ein Video gemacht, könnt ihr auch euch reinziehen bei YouTube, mit Kurt Krömer in Hauptrolle, Nebenrolle, wie auch immer. Auch sehr zu empfehlen. Also, wer Beatsteaks und Kurt Krömer mag, die mögen sich ja auch total gerne. Kann man sich mal reinziehen. Kleiner Tipp am Schluss für gute Musik, um um diese Zeit zu überstehen.
Genau, ich habe jetzt hier tatsächlich noch ein kleines Interview dabei. Dieses Mal habe ich es geführt mit meiner ollen Spezi Matzko.
Jo.
Kennst du ja auch mittlerweile gut. Viele kennen sie ja vielleicht aus dem Fernsehen. Und dann würde ich sagen, hört doch mal rein, was wir so gequatscht haben. So, ihr lieben Suchti-Fans da draußen, ich habe jetzt jemanden hier in der Leitung. Es ist die Caro Matzko, die geile Sau aus Monaco. Und die ist meine alte Schulfreundin. Und vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal den Müller und Matzko Original Podcast, die Mutter aller, die Milf aller Podcaste gehört. Hallo, hallo Matzko, bist du am Start?
Matzko ist am Start. Grüßt euch, ihr lieben Suchtis.
Bist du im Keller oder wo steckst du?
Ich sitze im Keller draußen auf die Waschmaschine und bin umgeben von 1A Kreativität von meinem Mann, der auch Künstler ist, Musiker bei Slut. Und deswegen bin ich umgeben von lauter inspirierenden Geräten. Zum Beispiel hier eine Auto hab und wie immer Instant Classic. Ariane kennt es schon. Dieser kleine, nervige Brotzeitdosen-Synthi.
Der Brotzeitdosen, genau.
Aber ich habe auch, warte mal. Ich habe auch noch was, was sogar ein bisschen so Season passt hier. Pass mal auf, um to set the mood.
Machst du Schlitten jetzt? Schlittenglocken, ja geil.
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle, mulala. Geil, ja, oder?
Cool, Caro, dass du jetzt auch gleich nochmal gezeigt hast, dass du keine Sängerin bist. Wir kennen dich ja eher aus anderen Formaten. Wir müssen unseren Hörern jetzt mal kurz hier aufklären. Also, Matzko und Müller sind zusammen in die Schule gegangen, Abi 99 in Ulm. Wir sind quasi die Gang der frühen Stunde und du bist aber auch tatsächlich ja lustigerweise über die Suchtpotenzial-Connection hier in die Comedy-Ecke. Du warst in unserem Konzert, da war der Ringelstädter. Heute bist du bekannt als TV-Tante hier Ringelstädter. Und wie heißt eure andere Sendung?
Club 1.
Club 1, genau. So, bist super berühmte TV-Nase, aber nicht nur das. Du hast jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Was soll der ganze Scheiß? Kannst du das mal jetzt erklären? Warum so viel Stress?
Ja, ich wollte mal was für mich tun. Ich bin ja immer die Salatbeilage. Ich bin ja das ewige Plus Eins auf allen Show-Gästelisten. Es ist tatsächlich entstanden, das Buch aus einer Radiosendung, die ich gemacht habe über eine alte Bekannte, auch eine alte Freundin. Tanja Marfo heißt sie und die ist Maskenbildnerin lange gewesen und bin mit ihr viel gereist für Arte. Und die Tanja ist sehr groß und die Tanja ist sehr dick und wir haben irgendwie, ich dachte schon, das wird, weil es, nachdem ich nicht wusste, dass ich, weil nachdem ich wusste, dass sie nicht zuckerkrank ist, habe ich mir gedacht, woher kommt es? Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass sie halt Binge-Eaterin ist. Also für alle, die dann mit Essstörungen sich nicht so befasst haben, Binge-Eating heißt, dass man so Fressanfälle kriegt. Und okay. Ich habe
aber
das
nicht
so,
Bulimie sozusagen. Bulimie
nein,
ist mit Kosten.
Bulimie ist mit Speiben und Binge-Eating ist einfach fressi-fressi und danach sich schämen. Genau, weil man so viel in sich reingeschoben hat. Also da weiß jetzt vermutlich jeder gleich, dass das psychische Gründe hat, wie immer Essstörungen psychische Gründe haben. Und der Körper ist dann nur so ein äußeres Symptom und Anzeichen. Und ich fand hier wird die Geschichte von Natanja toll, weil die damit irgendwann, man hat gemerkt, dass sie so verdruckst ist und unglücklich und irgendwann ist sie so aufgeblüht und war sehr aktiv im Internet, hat einen Blog gestartet, Kurvenrausch heißt der und den fand ich spannend und hat eine Modelagentur für Plus-Size-Models gegründet, hat Schminkkurse angeboten und Umstyling für dicke Frauen, die sich immer eher zu Hause verstecken und sich schämen, weil sie sich nicht schön fühlen und auch denken, dass sie da das nicht wert sind, sich hübsch zu machen. Und das fand ich toll, ihr Engagement und die ist damit sehr erfolgreich geworden und dann habe ich eine Radiosendung drüber gemacht. Und aus der Radiosendung heraus habe ich dann auch verstanden, dass es stärker wäre, wenn ich meine Geschichte miterzählen würde, warum mich diese Geschichte von Natanja so berührt. Nämlich, dass ich als Teenager, du hast mich ja erst danach kennengelernt in der Oberstufe, da war ich ja dann schon raus aus der Nummer, aber dass ich eben als Teenager recht viel Zeit in der Psychiatrie verbracht habe, weil ich magersüchtig war. Und dann habe ich mich eben nochmal damit beschäftigt und das Radio-Feature war sehr erfolgreich. Und dann haben wir gedacht, na gut, nachdem da weiter so viele Fragen auch kamen und wir sehr viele Nachrichten erhalten haben von Leuten, die das gehört hatten und sehr berührt waren, haben wir jetzt eben ein Buch darüber gemacht, weil es uns wichtig war. Es gibt viele Bücher von Dünnen, es gibt viele Bücher von Dicken, es gibt viele Bücher darüber von Feministinnen, aber es gibt kein Buch von einer Dünnen und von einer Dicken, jetzt ist es mal vereinfacht ausgedrückt, die halt sagen, hey, pass auf, wir sehen unterschiedlich aus, aber die Beweggründe sind häufig ähnlich bei so Essstörungen. Und eben, weil es sehr viel gegeneinander ist. Also mich hat es erschreckt, weil ich auch im Fernsehen bin und eine Zeit lang mal hatte, wo ich jetzt auch noch weniger gewogen habe als jetzt, weil ich eben unglücklich war zu dem Zeitpunkt und irgendwie es mir den Appetit verdorben hat, dass dann sehr viele Frauen auch, ja, wie sieht denn die aus? Und die ist viel zu dürr und was soll das? Und es hat mich so angegangen so, und meinen Körper so beurteilt. Und da habe ich gedacht, warum sind wir eigentlich alle so gegeneinander? Mir wäre es viel wichtiger, dass wir irgendwie zusammenhalten und nicht so uns gegenseitig die Augen aushacken.
Total. Ich muss ja auch sagen, zum Beispiel, also ich habe das Buch gerade in der Hand und du weißt ja, dass ich überhaupt seit 2007 keine Bücher mehr lese, aus Prinzip. Aber ich habe das durchbrochen und ich habe wirklich gestern richtig drin geschmökert. Also ich habe es nicht so von vorne bis hinten durchgelesen, sondern habe so rumgeblättert, bin aber total drauf hängen geblieben und muss sagen, dass es mich schon total gefesselt hat irgendwie. Natürlich vor allem jetzt deine Seite der Geschichte, weil es auch gerade, wenn man das Problem eigentlich nicht hat, interessant ist. Also ich kann ja wirklich von mir behaupten, ich meine, klar, wir haben alle komplexe Probleme. Ich habe 3 Kinder, ich weiß auch, was zunehmen und wieder abnehmen bedeutet und so. Also das ist jetzt nicht so, dass ich noch durch die Welt tanze als Einhorn, aber ich habe halt tatsächlich keine pathologische Essstörung oder irgendwas in meinem Leben jemals gehabt.
Du bist halt Vegetarierin.
Genau, aber das ist, ob diese Störung ist, sollen die Tiere entscheiden, dumme Sau. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Meine, wenn man halt mit sich da relativ d'accord ist, so.
Ja.
Also ich denke einfach nicht viel nach und dann merke ich halt, was für ein Luxus das ist. Das klingt halt auch komisch, ne? Aber dass ich merke, ich denke den ganzen Tag über irgendwelche Texte nach oder Musik und halt esse einfach irgendwas, mache einen Spaziergang. Also weißt du, es blockiert ja unglaublich viel, wenn man das so liest. Der ganze Tag, alles dreht sich um.
Fürchterlich ist das.
Ernährung und dann denke ich mir einfach, wie anstrengend, wie furchtbar und wie zeitraubend das ist und wie viele Menschen auch davon eben betroffen sind, ist ja wirklich furchtbar.
Also es ist wirklich furchtbar und der Punkt ist auch, was mir wichtig ist zu sagen, dass es auch sehr immer mehr Männer werden, die das Problem haben, weil eben es auch so sehr viel, auch gerade im Social-Media-Bereich, fußt eben auf so einem guten Aussehen und dass bei Männern jetzt auch so viel reingelabert wird, die müssen muskulös sein, die müssen irgendwie männlich daherkommen, sollen aber gleichzeitig sensibel sein, sollen tolle Väter sein, lastet auch ein enormer Erwartungsdruck auf den Männern und das tut mir wahnsinnig leid auch und ich hatte auch damals in der Psychiatrie, war ein Junge auch, der da in Behandlung war und der hat sich auch doppelt dafür geschämt, dass er quasi so eine Mädchenkrankheit hat, also er hat sich für seine eigene Sensibilität geschämt und es liegt ja oftmals auch jetzt gerade bei Magersucht, es liegt natürlich viel auch am Elternhaus und der Leistungsdruck, der von dort kommt oder es ist ein sexueller Übergriff im Hintergrund, das war jetzt bei mir nicht der Fall. Aber es hat so viele Gründe und warum das sich dann am Essen entzündet und bei dir fand ich es immer so toll für dich, das habe ich immer bewundert schon, auch zu Schulzeiten, du hast nie irgendwie damit ein Thema gehabt, weil du einfach deins gefunden hast, was du gern machst und du hast da dich selbst gefunden und dein Thema gefunden und womit du dich gern beschäftigen willst und wie du dich da ausdrücken willst und da stand dir niemand im Weg und du bist einfach deinen Weg gegangen, deswegen, warum hättest du jetzt irgendeine Essstörung? Es gab überhaupt bei dir keinen Grund, weil du einfach sehr gesund bist und sehr oft sehr bei dir bist und das fand ich immer total attraktiv und wild.
Wobei das Ding ist ja auch nicht eine unbedingt eine Frage, also zum Beispiel, ich kenne schon durchaus den Komplex und als Teenager war ich ja auch total, also ich war schon sehr unzufrieden mit meinem Aussehen, weil in den 90ern war ja, hast du ja auch beschrieben hier von Kate Moss oder Pamela Anderson, auch absurde Ideale waren ja irgendwie vorhanden, also einfach so normal aussehen war ja irgendwie überhaupt nicht okay. So.
Ja.
Aber ich habe dann irgendwie super schnell davor kapituliert irgendwie, weißt du, also ich habe halt im Spiegel gesehen, okay, habe breite Hüfte, werde nie aussehen wie Kate Moss, so, ist nicht möglich, ich könnte mich tothungern, so, meine Bauweise ist anders, dann, okay, habe Körbchengröße A, werde nie aussehen wie Pamela Anderson, wenn ich viel Geld in die Hand nehme, aber dann dachte ich mir auch, ja, dann ist es halt so, weißt du, also ich habe damit mich irgendwie dann wird es abgehakt. Dachte ich, okay, aber ich habe den Vorteil, ich bin mit ein bisschen Sport und normalem Essen sehe ich ganz okay aus. Hat noch immer einen gefunden, der mich flachlegt, fast schon nächstes Thema. Also, weißt du, meine Frage, wie sehr verkopft man sich da drin und wird verrückt. Und ich meine, zum Glück gab es auch sowas nicht wie Instagram und so. Weißt du, ich habe mich einfach damit nicht beschäftigt. Und dann immer mal wieder schon der Blick in den Spiegel, oh Mann, Rübennase, verdammt, warum? Oh, Sommersprossen finde ich auch nicht cool. Ja, egal. Also aber einfach die Frage, bleibst du drauf hängen, auf den Blick in den Spiegel sozusagen und sagst, oh Gott, ich muss was tun, weil du so ein Selbstoptimierungsfan bist auch. Ich halt nicht. Ich bin halt so, ja, dann kiffe ich halt ein und spiele Gitarre, weißt du? Und du bist halt so, ich muss das ändern.
Ja, nee, man muss da schon auch unterscheiden. Bei mir hatte das ja wirklich, es hat ja bei Essstörungen, wenn es dann so hardcore wird, das hat ja psychische Gründe. Es liegt ja einfach auch eine Störung des Selbstwertgefühls darunter, ja. Und dass du denkst, du musst immer Leistung bringen, du bist nichts wert. Und irgendwann, wie du vielleicht im Buch gemerkt hast, das verselbstständigt sich dann, ja. Dann bist du schon längst dünn. Du bist vielleicht sogar dünner. Ich war dünner als Kate Moss irgendwann, ja. Ich bin ja fast dran gestorben. Ja, mit 39 Kilo. Und das hat nichts mehr mit Optik zu tun. Das ist einfach eine Suchtkrankheit, so wie dir jeder sagen würde, ja, Heroin ist scheiße, aber ich kann es nicht sein lassen, weil ich brauch's. Also es gibt dir ja einen Wert und es gibt dir ja was, ich kann das. Ich kann viel Lateinvokabel lernen und ich kann hungern. Ja? Ich bin quasi den anderen überlegen. Es geht da auch um eine Stärke, die man daraus zieht. Das ist das Letzte, an was man sich klammern kann. Es ist wie ein Stück Holz im Ozean. Wenn du es loslässt, denkst du, du gehst unter.
Ich glaube, dass es halt schon tatsächlich mit so einem Disziplin-Leistungsdrill auch zu tun hat, weißt du, wo auch diese protestantische Arbeitsethik, voll, die auch in deiner Familie stark ist, dieses, du musst es, so bist deines Glückes Schmied so ein bisschen. Und wenn man sich da so reinkrampft, praktisch psychische krasse Zwangsneurose, ich muss das verändern, weißt du, ich kann mich da selbst verändern, dann kannst du da ja, wie gesagt, klar, nicht zu Tode hungern, weil völlig sick ist und dann ja auch eigentlich gegen deinen biologischen Selbsterhaltungstrieb total geht. Aber diese Idee, sich selber immer verbessern zu müssen, ich glaube, das ist schon der Knackpunkt. Oder in seinen Augen, weißt du, und wenn du dann was Falsches im Visier hast, denkst, je dünner, je besser, dann kommst du da. Wenn du aber diese Leck mich am Arsch-Haltung sozusagen, die hat dir quasi gefehlt, von wegen Scheiß drauf, Schwamm drüber. Ist halt so, nächstes Thema.
Naja, das hat halt immer, wenn du keinen Raum zur Rebellion hast, weißt du, du hast ein recht liberales Elternhaus, die haben dir ziemlich viel irgendwie erlaubt. Und wenn, aber bei uns war da nicht der Raum für Rebellion da. Und wenn dieser Raum eben nicht gegeben ist, wo du dich auch entfalten kannst, wo du das Gefühl hast, ich bin auch was wert, ohne dass ich Leistung bringe. Oder ich muss nicht besser sein als die anderen. Das war bei uns einfach nicht gegeben. Und ich habe mir den Schuh einfach angezogen. Und dann war das einfach, es hat mir Kraft gegeben und irgendwie das Gefühl, ich kann da was. Und das Absurde an einer Magersucht ist, du hast eine unglaubliche Stärke, ich kann das durchhalten. Ja, ich bin quasi überlegen, ich brauche nicht die schnöde Körperliche. Das ist ja auch, dass der Geist total, das ist eine große Hybris auch. Und der Geist wird so idealisiert und auf den Podest gestellt. Und ich brauche das, ist einen körperlichen Scheiß nicht, ja. Und gleichzeitig signalisierst du ja aber durch dein Dünnsein so eine Schwäche. Was ich den Suchti-Fans irgendwie mit auf den Weg geben will, also unser Buch, es heißt Sei's egal. Es geht am Anfang um unsere Geschichten. Es geht um die Geschichte von Tanja und die Geschichte von mir, von einer Binge-Eaterin, von einer Magersüchtigen und unseren Umgang eigentlich damit. Also wie wir ja gelernt haben, diese Bestie irgendwie zu zähmen. Beziehungsweise ich bin ja wirklich gesund jetzt schon mit Brief und Siegel seit ungefähr 10 Jahren, wirklich, also mit 30 hatte ich da echt dann nochmal einen Rückfall und habe mich aber wieder rausgearbeitet, habe es früh genug erkannt und jetzt bin ich einfach gesund und habe eben auch merke, wie unglaublich froh ich bin, dass ich von dieser Krankheit einfach befreit bin, weil es ja du machst dich ja selber einfach unglaublich fertig und ich bin so froh, dass ich es da rausgeschafft habe. Und die Tanja, die hat jetzt, sie nennt sich immer eine trockene Binge-Eaterin, also gerade Binge-Eaterin AD, sie hat das Problem einfach für sich noch nicht gelöst, das kann man glaube ich sagen, aber sie hat eine Art und Weise gefunden, damit umzugehen und hat auch aus ihrer Schwäche, also auf dieser Störung, dieser Essstörung ja auch ein Business irgendwie gemacht und hat da einen anderen Umgang. Und wir wollen einfach zusammen allen Frauen und allen Männern Mut machen, sich ihren Themen da anzunehmen und auch einfach den Mut zu haben, diese Schwächen, die sie haben, und die Dämonen und die dunkle Seite ihrer Medaille und der Macht kennenzulernen und den Mut zu haben, einen Weg zu gehen und sich Hilfe zu holen. Und ja, und gleichzeitig ist es ja auch ein feministischer Rundumschlag. Also wir hinterfragen ja auch in dem Kapitel Fuckability, warum glauben wir Frauen immer so, dass wir die Schönen sein müssen? Oder warum werden wir so darauf reduziert? Woher kommt dieser Konkurrenzkampf unter Frauen? Es kann nur eine geben. Also wir hinterfragen da ganz viel, was du, Ariane und die Julia vielleicht ja auch aus dem Business kennt, dass immer nur eine Frau gebucht wird bei Comedy-Shows zum Beispiel lange. Ja? Warum gibt es nicht mehrere? Warum gibt es da keine größere Vielfalt? Da ändert sich ja auch viel. Jetzt gerade glücklicherweise. Aber ich finde jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo wir auch so einen Rückschritt an Gleichberechtigung wieder haben, in vielen Familien und Fällen, finde ich es jetzt einfach wichtig, auch da nochmal so ein Augenmerk und einen Scheinwerfer drauf zu legen. Und wir checken auch mal ab, wie sich Instagram auswirkt auf unser Selbstbewusstsein, wie man Instagram nutzen kann, dass es einem besser geht und nicht schlechter geht in dieser ganzen Vergleicherei. Und wir sagen halt auch...
Wie geht es?
Naja, du kannst ja, je nachdem, welche du abonnierst und nicht abonnierst, es gibt ganz viele tolle Projekte, wie zum Beispiel Anti-Babes zum Beispiel, ist eine coole Seite, die mir jeden Tag gute Laune macht, oder Celeste Barber, die australische Influencerin, die da irgendwie diesen Schönheitswahn aufs Korn nimmt. Also es gibt viele Sachen, wo man dann eher so unter bestimmten Hashtags so seine Peer Group findet, dass man nicht bombardiert wird mit Fotos die ganze Zeit von Topmodels oder Influencerinnen, die sagen, mein Leben ist ja irre und schaut mal, wie schön ich hier am Pool liege.
Jetzt hat aber zum Beispiel lustigerweise auch Julia im letzten Podcast, hat sie mit Igel Beida, kennst vielleicht auch, Kabarettistin, hat sie genau das auch besprochen und gesagt, sie hat alle Beauty-Sachen, irgendwie Hashtags irgendwann abonniert und nur noch so lustige Plus-Size-Models und Comedy, und seitdem fühlt sie sich wohler. Ja, das ist, ich glaube, schon so diese bisschen so zu checken, was man eigentlich konsumiert, das ist ja gar
nicht. Ja, voll, das ist eine totale, also ich nenne es echt so eine digitale Hygiene. Ja.
Genau, früher hast du Viva geguckt und dachtest auch hinterher, Mann, bin ich fett oder bin ich scheiße. Und heute ist es halt Instagram und...
Ja, es sind halt die Sehgewohnheiten und die müssen sich definitiv ändern, weil es ist, ich verstehe auch die jungen Leute tatsächlich nicht, die 15 Filter über ihr Gesicht legen und dann sehen sie sich aber später auf dem Pausehof, ja, oder am Abend. Als es noch Clubs gab draußen, und dann sehen sie halt normal aus. Aber im Internet sind sie halt so optimiert. Und das versteht aber doch jeder. Und das ist so eine Schizophrenie, die kriege ich überhaupt nicht auf die Kette. Verstehe ich nicht.
Ja, verstehe ich einfach nicht. Ja. Das ist genau. Verstörend. Ab da kann man jetzt so sagen, geil, dass du mal hier kurz Zeit hattest, mit mir zu talken, Frau Matzko. Ich bin auch sehr gerührt, als ich gesehen habe auf der letzten Seite dieses Buchs, dass ich auf Position 2 der Inspirational Personen vor Hannes Ringelstetter genannt werde.
Ladies und
auch, first. Und auch vor Kathi Hummels und Beyoncé. So. Und dass auch Julia Gammes-Martin du aufgezählt hast, das finde ich super schön. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dieses Buch ist ja so dialogisch geschrieben, ist erstmal ungewöhnlich, aber durch die verschiedenen Schriftarten kommt man gut drauf klar. Ich finde es super und kann nur jedem empfehlen. Lest mal Zeis egal, das Buch von Caro Matzko und Tanja Marfo, und überhaupt, guckt Ringelstetter. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's
ja
gut.
Ja, das hoffe ich auch. Liebe Suchtis.
Tschüss.
Habt es gut.
Na, Julia, das war doch spannend.
Caro Matzko, die Olle.
Wirst du ihr Buch auch lesen?
Ja, ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich finde es total süß, auch mit der Erwähnung und allem. Das, ja, sehr, sehr ganz doller Drücker und Geherze nach München an Caro. Ich finde es cool, dass sie das gemacht haben mit dem Buch.
Wir sollten auch mal wieder, wir haben das ja vorletzten Sommer im Roxy gemacht, diese Live-Podcast-Nummer, das könnten wir jetzt auch noch mal wieder irgendwie, vielleicht nächsten Sommer, wenn mal im Kleineren was möglich ist, machen wir wieder ein bisschen Live-Podcast, laden uns ein paar Weiber ein und tun so, als ob es beruflich wäre, und betrinken uns mit Weißweinschorle. Ich habe Bock drauf.
Finde ich gut, können wir vielleicht auch in Berlin einen machen und in Ulm einen oder so, keine Ahnung.
Ja, die Matzko, die fährt doch nicht bis nach Berlin, ey. Die ist so faul, die fährt
maximal. Ja, dann muss man halt in Berlin jemand anderen einladen.
Ey, die Matzko, die ist so faul. Nee, geil, ich freue mich, dass es mal wieder geklappt hat zu quatschen. Und Julia, wir sollten vielleicht auch noch darauf aufmerksam machen, dass wir eine Single released haben. Wir.
Wir zwei.
Ein ja, von Single. Der Popgruppe Zuchtpotenzial.
Single.
Okay, der Song ist jetzt nicht ultra neu, den haben sich ja auch schon viele gehört, aber das Neue ist ja, das Arrangement mit kompletter Band, was wir ja eigentlich so ein bisschen huschi-huschi aus der Not geboren für die Anstalt gemacht haben. Ja. Aber das ist ja auch so cool geworden und wir waren ja auch tatsächlich nicht so hundertprozentig zufrieden mit den Vocals, weil das ja auch alles so schnell, schnell war.
Für, haben wir alles nochmal neu aufgenommen.
Genau, und natürlich den dritten Teil mit der Sahnetorte, der ja in der TV-Version gar nicht dabei war.
Stimmt.
Der ist ja auf der Single mit drauf, den finde ich auch persönlich gerade inhaltlich sehr wichtig und auch so ein Happy-End-Ding. Deswegen, wenn ihr Bock habt, zieht euch mal rein. Unser Song Systemrelevant, jetzt in der Band-Version mit allen geilen drei Parts. Ich bin richtig stolz drauf. Ich finde das richtig cool geworden, da im Studio so hübsch nochmal richtig Drums und Gitarren und da ist Orgel drauf und dann noch ein Chor drauf gesungen, die Jule, der Chor, der richtig und ich finde, da ist viel Schönes bei.
Ja, finde ich auch.
Mir gefällt's.
Kann man mal hören und kann man mal teilen. Und ansonsten, gibt es noch irgendwas zu anzukündigen, zu planen? Ich weiß es nicht. Nö, also wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback von euch und freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf unseren Podcast aufmerksam macht oder irgendwelche Sachen von uns teilt, damit wir irgendwie am Leben erhalten werden, digital für die Zeit, in der wir noch nicht spielen können. Wir wissen auch nicht genau, wie es jetzt 21 weitergeht mit den Shows. Also aber wir keepen euch updated auf unseren ganzen Kanälen, welche Shows stattfinden dürfen, welche nicht und so weiter und so fort. Es wird nicht einfach, aber wir kriegen
also
das
hin. Also der Januar, können wir schon mal ehrlich sagen, der Januar wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Da stehen noch Sachen im Kalender, die werden, glaube ich, gerade alle schon verschoben. Februar schauen wir mal, aber wir möchten mal eine Warnung aussprechen. Und zwar, wenn es dann losgeht, dann wird es die Zerstörung des Abends.
Das wird richtig krass.
Wir haben dann so viel aufgestaute Energie, da möchte ich wirklich jedem auch raten, hinzugehen, weil das wird so krass, also nicht nur ich bin ja so Mittel-Energy, aber wenn Julia wochenlang nicht auf die Bühne durfte und dann nimmt sie das wahrscheinlich, explodiert als erstes das Mikro, dann brennt der Bühnenboden.
Da mache ich 10-mal Spagat. 10.
Die Frau macht einen aus dem Stand einen Flickflack, es wird so krass, wahrscheinlich werden die... Das Publikum wird weggeföhnt, würden alle so rückwärts umfallen, scheiß auf Aerosole. Also da würde ich jedem raten, könnte richtig legendär werden. Könnte krass werden. Nee, ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird ultra heftig. Wenn wir es schaffen, unsere Energy jetzt noch so, nur weißt du, dass wir eine gute Energie behalten, nicht zu viel raushauen, aber auch nicht total untätig. Nicht verfetten, nicht versacken und dann Power, Power, Power sparen und dann bam.
Genau, finde ich gut.
Wir werden es euch um die Ohren hauen, Leute, dass ihr kotzt. Und das wird richtig gut. Ich freue mich total auf den ersten, wieder richtig guten, großen Auftritt. Es könnte, vielleicht ist es auch ein Open-Air-Ding. Wir wissen es alle nicht. Keine Ahnung. Aber der Moment wird kommen und dann wird es geil. Und darauf freue ich mich.
Ja, oh Mann, es wird trotzdem noch ein harter Winter.
Und mit dieser
Winter.
Guten Aussicht. Ja, aber Julia, ist es auch, vielleicht werden wir auch in Malaga eine Strandbar anzünden. Wir gucken mal, was wir noch machen. Und wir drehen eine Serie. Alles wird geil. Ihr Lieben, schreibt uns Feedback, wenn ihr Bock drauf habt. Supportet uns auf digitalen Kanälen. Wir freuen uns über alles und kommt gut durch die erste Januarwoche. Und sauft nicht zu viel Schnaps, ist nicht gut.
Wie macht man das?
Also.
Ja, nein, ihr sollt nicht zu viel saufen. Wir sollen nicht immer Alkohol verherrlichen. Das machen wir viel zu oft.
Nee, ich habe es ja gerade eher als Warnung ausgesprochen.
Trinkt einen Ingwer-Shot. Und Wasser mit Zitrone drin und vielleicht auch einen Tee und dann kommen wir alle gut durch diesen Tag.
Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss. Schöne Woche.